Heute nur ein kurzer. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio. Werner, wir haben viel zu tun heute. Deshalb nur ein kurzer Stöhner.
Nur ein kurzer Stöhner. Wir brauchen jede Sekunde. Ja, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Wir haben sehr viel und ja, ich freue mich drauf, weil es sind die Playoffs. Zu diesem Zeitpunkt gibt es immer so viel.
Super Wildcard Weekend. Bevor wir sofort in Medias Res gehen und auf die Woche zurückgucken und vor allem vorausgucken auf das, was da kommt, müssen wir doch einmal ganz kurz nochmal euch auf ein Podest heben, denn ihr habt, die Spendenaktionen sind zu Ende gegangen, einige zwischen den Feiertagen und ihr habt, wir alle zusammen haben geliefert, Herr Werner.
Ja, mit der Ford-Aktion, wenn sich alle daran erinnern können, haben wir gemeinsam als Promantiker 274.625,80 € gesammelt. Das ist eine
für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Und damit nicht genug, Herr Werner, weil es kommt ja noch was dazu.
Genau, da hatten wir alle, die sich an die Jubiläumsbox erinnern, da kommt ja auch noch Geld drauf. Das sind 25.000 €, die jetzt zusammengekommen sind, die auch noch darauf kommen. Die werden wir jetzt in den nächsten Tagen überweisen zur Deutschen Kinderkrebsstiftung. Und dann, was wir nicht vergessen dürfen, und darum muss ich mich noch kümmern, ich habe Magnus Sotschers Game-Worn-Jersey hier liegen. Bei mir im Büro unterschrieben.
Haben wir bei Late Night Football oder nee, wir haben bei der Pyjama Party darüber gesprochen.
Bei der XXL Pyjama Party hat Marc gesagt, er möchte auch was gerne rüberschicken, was wir dann versteigern, aber wir werden es nicht versteigern, sondern wir werden mal mit der Deutschen Kinderkrebsstiftung reden, ob man da eine kleine, so weiß nicht, so eine Minimumspende reinpacken kann, somit ein Los zieht und die sollen sich dann einfach in einem bestimmten Zeitraum, so habe ich es mir jetzt vorgestellt, weil das wäre ganz, glaube ich, ganz cool. Aber müssen wir noch alles klären.
In der Hoffnung, dass vielleicht 6.000, 7.000 Leute mitmachen, wenn jeder nur ein Los für 1 € oder 2 oder 3, aber wenn jeder nur eins, dann haben wir 5.000, wenn 5.000 mitmachen, 5.000 € auch nochmal zusammen und der glückliche Gewinner, der gezogen wird, hat das Nesotcha Game-Worn.
Game-Worn, ey, das ist, ich hab vergessen, wie geil die Teile sind.
Das ist das Trikot, das ist die Replika.
Ich hab's hier. Und vor allem ein weißes von den 49ers. Und ich würde es gerne selber behalten. Vielleicht biete ich mit, kann ich mitbieten. Ich biete mit.
So. Also, das kommt auch noch dazu. Also nochmal auch in unserem Namen. Wir haben vor Weihnachten. Und eigentlich kommt da ja noch, da kommen ja eigentlich noch mehr Sachen dazu, ne? Also mit dem CE-Shop, mit dem Crucial Catch und so weiter und so fort. Wir haben da weit über 300.000 auch nochmal. Danke an den Coach Izume Shop, an Stefan Gerber und Kim Gerber. Da sind weit über 325.000 €, die zusammengekommen sind für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Magnus Sotschers Trikot kommt also auch noch.
Und wirklich einfach, weil halt die Masse mitgemacht hat, auch wenn ihr nur 1 € gespendet habt, an jeden Einzelnen, der nur 1 Cent 1 € gespendet hat, danke, dass ihr mitgemacht habt. Wie geil ist, sowas als Community einfach zu starten und durchzuziehen und sowas, so einen Impact zu haben, nach nur 2 Monaten.
Und wir werden natürlich, das Ganze werden wir natürlich weiterführen. Aber jetzt kommen wir zur NFL. Der große Buzz gestern. Oh. Das war schon ein dickes Ding. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich es, macht man ja als Suchti, guckt man Instagram, NFL.com und das Erste, was man sieht, Deshaun Watson Trade Rumors.
Was? Alle haben wirklich auch genau das Gleiche.
Obwohl, ja. Ich habe sofort, hast du nicht auch sofort dieses Video oder
JJ Watt,
Clip,
ne?
Im Kopf gehabt, wo JJ Watt nach dem letzten Spiel mit ihm vom Platz geht und sagt, ey, sorry dude, ey, wir haben dir eins deiner Jahre geklaut, ey, das hast du nicht verdient, du bist so gut und wir haben dir, so nach dem Motto, ey, sorry, dass wir hier in Houston dir alles verdorben haben, das ist eigentlich, du müsstest eigentlich eine Hall of Fame Karriere, so klang es wie eine Hall of Fame Karriere haben und bist hier mit uns Vollpfosten gefangen. Da habe ich mir schon gedacht, oh, okay. Aber erzähl doch mal, was da wirklich dran ist. Es sind ja noch Gerüchte, aber
Die Gerüchteküche ist heiß. Die Gerüchte, ist heiß. Ist heiß. Und die, laut Adam Schefter und Ian Rappaport, die alles wissen, angeblich hatte Deshaun Watson mit dem Besitzer von den Houston Texans ein paar Gespräche, dass der Besitzer gesagt hat, oder der Owner von dem Team, Deshaun, wir werden dich involvieren in dem Coaches und General Manager Hiring. Also wenn wir unseren neuen General Manager suchen, einen neuen Head Coach suchen, werden wir nach deiner Meinung fragen. Dann soll angeblich Deshaun Watson auch ein paar Kandidaten, keine Ahnung, wo er die her hat, vielleicht von seinen Agenten, ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall so einen Status da, dass er eigentlich auch, er wollte einfach involviert sein, ne? Und nicht, dass er die Entscheidung macht, aber er wollte involviert sein.
Keine Ahnung. Björn, Sie haben es ihm ja auch angeboten. Es ist ja auch nicht so, dass er es gefordert hat.
Genau, die haben, das war so ein Mutual-Ding, von beiden Seiten kam das so, okay, ich bin der Franchise-Quarterback, ich würde gern ein bisschen damit zu tun haben, damit wir hier, weil die haben, man muss ja sagen, da ist ja trotzdem noch Talent auf dem Roster. Es ist ja nicht nur J.J. Watt und Deshaun Watson, oder?
Also, komm, ja, aber sie haben, kann ja nicht sagen, dass wir müssen, wenn du dir, guck dir doch mal bitte an, die haben kein First-Round-Pick.
Ja, die haben so.
Sie haben kein Second-Round-Pick.
Ja, das ist die Zukunft.
Sie haben auch nächstes Jahr, glaube ich, die haben ja alles weggetradet. Billy O'Brien hat alles weggetradet.
Der hat so ein Mess hinterlassen. Also das realisiert man jetzt. Nee, wir haben schon da. Also die meisten haben schon da realisiert. Aber der neue General Manager, über den gleich sprechen werden, der wird erstmal realisieren, wie schwer das ist, ein neues Team komplett neu aufzubauen ohne diese Draft Picks, die sehr viel Wert haben, ne? Aber auf jeden Fall kam es zu dem Punkt, Deshaun Watson, dass ja die Houston Texans, der Besitzer McNair, kam am Samstag schon das Gerücht raus, dass die das erste Team sind, die einen General Manager unter Vertrag nehmen für die nächste Saison. Und das ist der ist von den Player Personnel von den Patriots.
Er war der Director of Player Personnel. Und hier ist das Schlimme.
Nick Caserio.
Watson, Nick Caserio. Und der aber auch keine Personalentscheidung gefällt hat in seinen letzten 12 Jahren, weil ja Billy B die finale Entscheidung immer hatte. Darf man auch nicht vergessen. Aber Deshaun Watson hat von diesem Hire ja über Social Media erfahren und hat dann gepostet, some things never change, .. Oh, shit.
Also nachdem der Owner, Cal McNair, ihm gesagt hat, Deshaun Watson, wir werden dich involvieren, hat er es doch nicht gemacht. Dann über Social Media hat Deshaun Watson es erfahren, wer der neue General Manager ist. Da war er laut Report sehr enttäuscht. Angeblich, und das sind wieder, wie gesagt, Ian Rappaport, Adam Schefter, sollen die Texans ihn probiert haben, mehrere Tage jetzt anzurufen und Deshaun Watson geht nicht ans Telefon. Wie findet man sowas raus? Also, ist es verrückt. Aber angeblich, das sind die Informationen, die wir haben. Und da natürlich, was ist das Erste, was man darüber berichtet? Trade Rumors. Er möchte getradet werden oder er denkt darüber nach. Angeblich soll das Kollegen, also Teammates gesagt haben, oh man, ich muss weg hier. So. Das sind die heiße News um Deshaun Watson.
Oh, so, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel ist das jetzt Frustration und wird es wirklich dazu kommen? Ich persönlich glaube, wir müssen natürlich darüber sprechen und dann auch, was müsste ein Team hergeben und welche Teams wären interessiert, aber ob es dazu kommt, dass er wirklich ein Trade requested, hängt, glaube ich, meiner Meinung nach ab. Gar nicht, vielleicht, das Problem ist, indirekt ist der GM natürlich ein Faktor, weil der entscheidet ja eigentlich auch, wer denn der Head Coach wird. So, jetzt ist ein GM da, bei dem er eigentlich seinen Input geben sollte, hat er nicht. Spricht er jetzt mit dem GM darüber, ey, an wen denkst du denn als Head Coach oder entscheidet der das allein? Weil wer jetzt der Hauptübungsleiter da wird, in Houston ist, glaube ich, essentiell wichtig für ihn, um zu entscheiden, bleibe ich hier, sehe ich hier eine Chance oder nicht? Weil er guckt natürlich auch nach, der guckt nach Buffalo mit Josh Allen, was da abgeht. Der guckt ganz bestimmt zu Pat Mahomes, selbe Draft Class 2017 und guckt, ey, was da abgeht. Und übrigens der Offense-Koordinator Eric Bieniemy ist ja ein Headcoach-Kandidat. Übrigens, die Houston Texans sind das einzige Team, was Eric Bieniemy nicht geinterviewt hat.
Ja, sprichst du schon vor, er sprichst du.
Oh, wo ich mir denke, so, boah, und wir sprechen gleich über die Leute, die die Texans im Auge haben und schon geinterviewt haben. Da denke ich mir, ich ahne Böses, Herr Werner.
Guck mal, ich mag Deshaun Watson, ich bin ein Riesenfan von Deshaun Watson. Er hat so abgeliefert, ja, die meisten Passing Yards in der NFL, obwohl die einen 4-12 Rekord haben. Unfassbare Statistiken. Aber ich bin gerade, ich glaube auch manchmal ist es halt wieder die Gerüchteküche, weil ich glaube, er als Person und Competitor würde ich denken, dass er sagt, ich hau doch jetzt hier nicht ab, ich nehme doch nicht den einfachen Weg raus. Ich will doch hier bleiben und es trotzdem mit aufbauen. Ich bin der Franchise-Quarterback. Ich bin der Leader, wo alle. Warte. Ich will dir weiter erzählen, meinen Gedanken. Ich bin jetzt ein Spieler bei den Houston Texans. Und ich bin jetzt ein Offensive Liner, ein Running Back, ein Receiver, wie auch immer. Und ich sehe das jetzt alles. Und erstens natürlich, ich würde mit Deshaun Watson wahrscheinlich darüber reden. Aber wenn Deshaun Watson jetzt den macht, wie wir es jetzt gerade so ein bisschen mitbekommen, einen auf, er ist voll sauer und die Media, ne, das ist halt ein riesen Thema gerade. Wenn er jetzt einfach sagen würde, haut rein, ich bin weg, ich will getradet werden, verliert er nicht ein bisschen Respekt von seinen restlichen Teammates?
Glaube ich nicht.
Warum nicht?
Glaube ich nicht, weil sie sehen, der Typ, der, obwohl um ihn rum nur Scheiße ist.
Das ist ja genau mein Punkt. Die Spieler sind ja auch nur Spieler. Warum sagen die Spieler doch, warum denkt Deshaun Watson? Weil die Spieler untereinander verstehen, dass Deshaun Watson ein Superstar ist. Auch ein JJ Watt ist ein Superstar. Aber ich kann dir eins sagen, die Spieler sagen trotzdem nicht, ey, nur weil er ein Superstar ist, muss er anders behandelt werden als wir.
Ich glaube schon, dass er genügend Respekt und Liebe im Lockerroom hat, dass die Leute verstehen, dass er sagt, ey, pass mal auf. Mein Ziel ist, er ist einer der Top 5 Quarterbacks in der NFL. Und das in so einem Team. Was ist der Outlook für dieses Team? Ist alles weggetradet? Sie haben Cap-Issues? Das sieht nicht wirklich gut aus. Und Deshaun Watson sitzt natürlich auch zu Hause und nach so ein paar Jahren mit Billy O'Brien und wir haben kein Cap-Space, wir können auch keinen holen. JJ Watt ist wahrscheinlich auch 88 out the gate. Das riecht ja so ein bisschen nach Neuanfang, ne? Weil der Nick Caserio hat einen 6-Jahres-Vertrag über 30 Millionen unterschrieben.
Er ist jetzt der drittbestbezahlte General Manager?
Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Das riecht für mich aber wie, pass auf, wir geben dir 6 Jahre, du kannst neu starten. Was heißt das? JJ Watt zu teuer, weg.
Boah, das wäre so krass, wenn
JJ. Ja, aber ey, ist so. Das wird ein Rebuild sein. Die Frage ist nur, will Deshaun Watson nach 4 Jahren oder ist es jetzt schon 17, 18, 19, 20, nach 4 Jahren, er hat einen fetten Vertrag bekommen, aber will er jetzt nochmal Rebuild 4-5 Jahre machen und dann ist ja auch noch nicht gesagt, dass das klappt und dann macht er nochmal und dann sind 12 Jahre um, ist seine Karriere um. Denk mal bitte an Andrew Luck. Ah, the Playoffs, ein bisschen Erfolg und dann in der Mittelmäßigkeit verschwunden, kein Talent gehabt, zu viel Sacks kassiert, kaputt gegangen, aufgehört. Detroit Lions, Matthew Stafford. Guter Quarterback, sein Leben lang loyal da, aber das Franchise um ihn rum kriegt nichts gebacken.
Ich bin voll bei dir und ich habe es auch nur in den Raum gepackt. Ich bin auch da, ich würde es ihm auch gönnen, wenn er getradet wird zur anderen Situation, weil Bill O'Brien da echt was Kompliziertes hinterlassen hat. Aber ich bin immer so, das ist doch wieder der Defensive Liner, der nicht einen Quarterback gespielt hat. Man vergisst immer die ganzen anderen Spieler in dem Team, die nicht diesen Luxus haben. Und da sind viele, glaube ich, nicht jeder sagt, oh ja, Deshaun, mach dein Ding, hau ab, so weißt du, Schweine. Viele sagen auch, ey, du lässt uns hier in den Stich.
Also ich kann dir nur sagen, wenn ich Deshaun Watsons Teammate bin, selbst wenn ich ein Leader in der Defense bin, ich bin, keine Ahnung, JJ Watt oder Patrick Esume, der Superstar Lockdown Corner Und dann würde ich zu Deshaun Watson auch sagen, ey Junge, weißt du was, du bist so jung und du hast eine Hall of Fame Karriere vor dir. Die haben das Ding hier richtig runtergewirtschaftet.
Auch wenn du in deinem dritten, vierten Jahr bist?
Ja, pass auf. Ich würde ihm sagen, wenn du jetzt, die werden ja jetzt einen Head Coach verpflichten, wenn sie jetzt einen defensiven Head Coach holen, ne? Mhm. Und irgendein Quarterback Coach und du hast, und es sieht danach aus, du kannst ja keine Draft Picks schnitzen. Für JJ Watt kriegst du nix. Er ist teuer. Die einzige Möglichkeit ist ja, zu sagen, okay, wir geben Deshaun Watson weg, vielleicht sogar Laremy Tunsil und holen uns eine Menge Draftpicks zurück. Aber du hast ja, der Outlook ist scheiße. Und ich würde auch sagen, ey, pass auf, Mr. Watson, wart mal ab. Weißt du, wenn ein Typ wie Eric Bieniemy kommt, ne, bleib hier. Der hat gezeigt, dass mit Pat Mahomes, dass er, du bist der gleiche Typ Quarterback, bleib hier, dann wird's gut, dann haben wir eine Chance. Jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, Jim Caldwell.
Der ist auch
Quarterback-Coach.
Eigentlich. Ja, aber seine Zeit ist schon lange vorbei, ne?
Seine Zeit ist da. Dann würde ich auch sagen, pass auf, weißt du, wenn das nicht hinhaut, dann bin ich dir auch nicht böse, wenn du sagst, Leute, schickt mich weg, holt euch zwei First-Rounder und zwei Second-Rounder und fangt von neun an, aber lasst mich woanders hingehen. Hätte ich gar kein Problem mit.
Pass auf, das ist doch die perfekte Überleitung zu den Head Coaches, die gefeuert wurden. Da gehen wir nochmal ganz kurz die Zusammenfassung hier durch und dann die Kandidaten. Also.
Erzähl mal, wer wurde gefeiert?
Head Coaches.
Gefeuert.
Dan Quinn von den Falcons, weg. Matt Patricia von den Detroit Lions, weg. Bill O'Brien, wissen wir auch, war auch der General Manager, weg. Anthony Lynn von den Chargers, weg. Doug Marrone von den Jaguars, weg. Adam Gase von den Jets, weg. Kurze Frage, bevor wir zu den Kandidaten. Welcher von diesen Jobs ist dein lieblingsoffener Job? Bei mir ist es der Chargers-Job. Also sozusagen, als wenn du ein Kandidat bist, was jetzt einfach nur vom Talent her, von der Struktur, wo du denkst, okay, die haben jetzt, da brauche ich nicht so einen Riesen.
Ja, ich nehm auch die Chargers.
Chargers,
oder? Du hast einen jungen Quarterback, der Rookie of the Year Potenzial gezeigt hat, es vielleicht sogar wird. Da würde ich sagen, da gehe ich hin. Du hast eine Defense, die genügend Personal hat, die geiler Safety, zwei geile Pass Rusher, Linebacker. Nein, ich hätte auch die Chargers genommen.
Alright. So, dann lass doch mal kurz zu den Teams springen, wen sie schon interviewt haben.
Und wer die Kandidaten sind und welcher sind.
Kandidaten und welche sind, wo du, weil du hast jetzt schon wieder einen Namen, Jim Caldwell, wo ich mir auch.
Kennst du den eigentlich persönlich, Anna?
Nein, das war vor meiner Zeit bei den Colts. Er war aber, viele mochten ihn. Ich weiß noch, Robert Mathis hat viel über ihn geschwärmt. Die mochten ihn. Er war ja auch relativ schnell wieder weg bei den Colts. Aber da sind, ja.
Lass uns erstmal darüber sprechen, lass uns mit den Falcons anfangen. So, die haben Eric Bieniemy, den Offense-Koordinator der Chiefs. Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden. Hat einen Super Bowl gewonnen. Über 5000 Yards, 50 Touchdowns. Der hat natürlich mit Pat Mahomes echt einen super Spieler. Aber der hat, du musst erstmal nach Alex Smith einen jungen Spieler in seinem zweiten Jahr nehmen, egal wie talentiert er ist, und ihn dahin bringen. Das Play-Design von den Chiefs. So, und das ist auch nicht alles Andy Reid. Weil Andy Reid, ich kann es euch sagen,
ist eine Mischung von allen dreien. Dass sie so
ist eine Mischung von allen, aber unter der Woche sitzt Andy Reid in seinem Büro, während die Offense, während Eric Bieniemy Gameplan implementiert. Natürlich sprechen die vorher, ab und zu guckt er mal vorbei, aber ansonsten kümmert sich Andy Reid um Head Coaches Sachen. Und dann sprechen sie darüber, okay, welchen Gameplan, welche Plays, wann, wo, wie. So, und manchmal weiß ich auch gar nicht, wer called wirklich Plays. Ist es Eric Bieniemy? Manchmal habe ich das Gefühl, es ist Andy Reid. Aber Eric
Bieniemy. Und Patrick Mahomes auch. Der macht auch manchmal seinen eigenen Shit da auf dem Feld, was geil.
Ja, absolut.
Was die da Red Zone dieses Jahr gemacht haben für Spielzüge, war so lustig, ey.
So, ja, genau. Aber das ist ja diesen neuen, modernen Twist, den hat der Andy Reid in Philly nicht. Den hat der Players-Coach Eric Bieniemy mitgebracht. Deshalb, guter Kandidat. So, Todd Bowles, Buccaneers Defense Koordinator, ist geplant, den wollen sie interviewen, ist ja noch in den Playoffs. Auch ein guter Kandidat. War schon mal Head Coach bei den Jets. Bei den Jets ist es schwer, erfolgreich zu sein. Hat jetzt eine junge Defense genommen und wirklich junge Spieler. Ist ein Players-Coach. Spieler lieben ihn. Gute Defense. Aber defensive-minded Coach. Und vorher Dan Quinn war auch defensive-minded. Glaubst du, die nehmen wieder einen defensive-minded Head Coach in Atlanta?
Ich hätte ganz gedacht, ja, es muss ein aber wir haben jetzt das zweimal schon gesehen. Die haben ja Matt Ryan, Julio Jones, Calvin, die haben schon eine starke Offense und die haben ja auch eigentlich immer noch produziert, ne? Keine Ahnung, ich weiß auch nie, was das Richtige ist. Nimmst du einen Offense, weil wie involviert ist ein Head Coach? Im College sind sie viel involvierter, wenn sie offensive-minded oder defensive-minded sind. In der NFL ist es ja meistens wenig, außer ein paar, wo die überhaupt einfach nicht das sozusagen weitergeben können und diese Macht Macht abgeben können. Aber ich weiß nicht, ob die Falcons jetzt einen Defensive-Minded holen oder Offensive-Minded. Ich bin mal gespannt. Aber
Todd Bowles wäre natürlich ein guter Kandidat. Genauso auf der defensiven Seite des Balls wäre natürlich Raheem Morris, der Interims-Head-Coach. Der hat einen guten Job gemacht.
Der wurde schon
interviewt. Genauso wie Robert Saleh, Defensive Coordinator von den 49ers. Wir kennen ihn alle.
Er wird hundertprozentig einen Coaching-Job bekommen. Weil was er auch mit
warte mal ab.
Die Frage ist, nimmt der ihn an und sagt, ist der richtige Job für mich draußen? Weil der Buzz über Robert Saleh, was er für eine Energie mit sich bringt, das ist doch, was die Teams wollen.
Absolut.
Und aber gleichzeitig, was er mit der Defense bei den 49ers gemacht hat und dann mit den Ersatzspielern und den Verletzungen und trotzdem das zu schaffen, recht, dass die Jungs noch so hart spielen, da ist ein Coach, ein Defense-Koordinator sehr, sehr wichtig.
Lass uns kurz drüber sprechen. Offensive-minded Head-Coach-Kandidaten, Nathaniel Hackett, Packers Offense-Koordinator und Joe Brady, Panthers Offensive-Koordinator, haben geinterviewt. So, jetzt muss man sagen, für die Nathaniel Hackett nicht kennen, ist der Offense-Koordinator bei den Green Bay Packers, war vorher Offense-Koordinator bei den Jaguars, wo aber auch Doug Marrone, sag ich mal, den Finger drauf hatte. Bei Green Bay ist jetzt Matt LaFleur, der den Finger drauf hatte. Er war mal Offense-Koordinator bei den Bills, vorher im College, ist 41, relativ jung, aber hat, sag ich mal, diese Coaches-Leiter, ist er durchlaufen mit Assistant Quality Control, Assistant Coach, Offense-Koordinator, bei verschiedenen NFL-Teams, der hat die Erfahrung, ist er der Richtige für einen Headcoach-Job mit Matt Ryan? Weiß ich nicht, weil die sind, ich will nicht sagen gleich alt, aber zwischen denen ist nicht viel, viel Unterschied. Ich glaube schon, dass er, der muss jetzt gerade zusammen mit Matt LaFleur natürlich, der sehr hands-on ist, hat er Aaron Rodgers. Das würde vielleicht passen, jetzt wieder einen Veteran-Quarterback in Matt Ryan zu haben. Aber irgendwie kann ich es mir nicht so recht vorstellen. Der andere offensive Kandidat, das ist halt das Neue in der NFL. Ne? Je jünger, desto besser.
Ja, sie wollen jung
Joe
gehen.
Brady ist 31, ist Offense-Koordinator bei den Carolina Panthers. Ich, meiner Meinung nach, kann es mir nicht vorstellen.
Er ist 31 in der NFL bei den Panthers.
Er hat ein Jahr als Offense-Koordinator in der NFL gearbeitet. Die Offense der Panthers hat ganz gut angefangen, aber dann richtig abgefallen. Kein Laufspiel. Ja, ich weiß, sie haben McCaffrey verloren. Aber dann anstatt mehr den Ball zu laufen, sind sie noch weniger gelaufen. Er war Passing Game Koordinator bei LSU 2019. Ein Jahr.
Mit Joe?
Ein Jahr. Mit Joe Burrow. Davor war er bei den Saints Offensive Assistant und davor bei Penn State GA. Ich weiß, ich kenne ihn nicht. Ich glaube nicht, dass das Resume genug ist, um Head Coach zu sein in der NFL. Weil mit 31 und dem Resume, ne, du hast da so ein paar, du hast so ein paar Gangster, die fressen dich am lebendigen Leib, ey.
Ist so.
Ist so. Ist. Egal. Also,
gib mir mal von denen, die jetzt hier schon stehen, wer ist dein Top-Kandidat?
Ich glaube ja, bei den Atlanta Falcons, obwohl Arthur Blank hat ja gesagt diese Woche, keiner ist untouchable. Auch nicht Matt Ryan und Julio Jones. Mhm. Was? Was? So, ich glaube nicht, dass die verschwinden. Mit denen kannst du noch ein, zwei Jahre machen. Deshalb könnte ich mir auch einen Defensive Coach vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich entweder Raheem Morris bleibt, weil er die Situation vor Ort kennt, oder vielleicht tatsächlich Robert Salou.
Ja, ich bin auch, ich kenne ja den Robert Salou noch von, wo er ein Assistant Coach, Assistant Linebacker Coach, der zweite. Er war nur der zweite Assistant Coach, wo ich bei den Jaguars in der Offseason war. Da war er mega ruhig, ne? Weil er halt noch nichts zu sagen hatte, weil sein Status noch nichts zu sagen, er hatte noch nichts zu sagen im Raum. Aber dann, boom, zu den 49ers und alles, was man hört. Von Martin Socha, auch öfters gefragt, wie er ihn findet. Und er sagt, eine geile Katze. Players Coach bringt Energie, egal wann, ne? Ich bin auch bei Robert Salou, bin ich ganz ehrlich.
Robert. So, kommen wir zu den Detroit Lions.
Ich wollte noch mal kurz eine Sache reinschmeißen. Der Grund, warum manchmal Teams dann doch schneller am Ende der Saison jemanden feuern und nicht warten bis zum Ende der Saison ist, weil sie dadurch schon schneller sozusagen ihren Search machen können für Kandidaten. Deswegen siehst du jetzt, gleich kommen auch ein paar Teams, die noch nicht, wo viel nur steht, requested, heißt, die haben angefragt, die haben noch keinen interviewt und somit ist manchmal auch da die Konkurrenz von den Kandidaten, die in die Offseason gehen, ist die Competition sehr hoch, wer kriegt sie, ne? Wer hat die erste Chance, ihn sozusagen zu interviewen, die Franchise zu verkaufen. Am Ende des Tages wissen wir wieso nicht und keiner weiß das, wie die Coaches oder wo die Coaches stehen. Vielleicht wollen die auch gar nicht abhören und hören sich ja alles nochmal an.
Sagt Detroit Lions. Detroit Lions haben Darrell Bevell, den Interims Head Coach, den wollen sie noch interviewen. Eric Bieniemy haben sie geinterviewt. Dan Campbell, ehemaliger Tight End, ist jetzt Saints Assistant Coach. Kennst du den überhaupt, Dan Campbell?
Nope.
Ich dachte mir, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Der hat auch Tight End gespielt bei den Giants, Cowboys, Lions und bei den Saints. Der ist schon, guck mal, der war Intern 2010, dann war er bei den Dolphins Tight Ends Coach. Ach
nein, ich kenne ihn.
Und der war Interims Head Coach 2015.
Krass.
Und das habe ich jetzt 5 Siege, 7 Niederlage als Interims Head Coach. Und ist seit 16 der Assistant Head Coach von Sean Payton. Ich glaube halt, ich weiß nicht, ob er konzeptionell der Quarterback-Flüsterer ist, aber ich glaube, das ist auch einer, den die Spieler respektieren. Der Typ ist ein former Pro, 6'5", 265, der sieht auch yoked up aus, der Typ. Ich glaube, das ist einer, den die Spieler, der wahrscheinlich einen guten Headcoach machen würde.
Der ist auch yoked up, weil ich erinnere mich, dass nein, das ist er nicht. Der sieht genauso aus wie er.
Der hat vor deiner Zeit aufgehört. Gegen den hast du nie gespielt.
Nein. Ich dachte gerade, er war bei den Saints damals. Nee, schon okay.
Pass auf, dann haben sie Marvin Lewis geinterviewt, ehemaliger Bengals Head Coach, und im Moment ist er ja bei Arizona State der Co-Defense-Koordinator. Robert Salou haben sie geinterviewt. Und Arthur Smith, das ist der Titans-Offense-Koordinator, der natürlich, muss man sagen, keinen schlechten Job gemacht hat. Ne? Und das ist auch einer.
Der ist requested. Das heißt,
der ist requested.
Wir müssen uns mal ganz kurz erklären. Die sind angefragt, weil die meistens natürlich dann noch in den Playoffs sind.
Ne? Genau.
Deswegen müssen sie dann erstmal einfach nur anfragen und dann wahrscheinlich nach den Playoffs. Oder er darf während der Woche, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber man muss es ja kurz erklären, weil hier steht
requested und planned. Die Arthur Smith nicht kennen, der ist 38, der ist zum Beispiel nur 7 Jahre älter als unser anderer Kandidat aus Carolina. Aber der hat natürlich eine ganz andere Vita. Ne? Der ist seit 2011, seit 10 Jahren in der NFL. Quality Control, Defense, Offense, Offensive Line, Tight Ends, Tight Ends Coach, dann Offense-Koordinator übernommen, 2019 und 20 und guck mal, was er in den zwei Jahren gemacht hat.
Unfassbar, unfassbar, bei Ryan Tannehill diese Offense zu kreieren, Derrick Henry. Man sagt immer, es ist halt immer ein Mix, ne? Man sagt immer, ja, mit den Spielern geht's ganz einfach. Aber das musst du erstmal hinkriegen, die Situation mit Mariota und Ryan Tannehill. Da musst du einen Ryan Tannehill, musst du ja auch als Coach vorbereiten für diese Situation. Oder wenn die Situation kommt, musst du halt sehr viele Stunden investieren mit deinem Leader auf der Quarterback-Position. Und Mike Vrabel ist ein defensive-minded Coach. Da siehst du mal, wie wichtig er dann doch einfach für diese Offense ist, weil Mike Vrabel hat da nicht viel Input gepackt. Absolut. Aber weißt du, was lustig ist? Ich glaube, dieses Zeichen sagt mich schon wieder, ich weiß einen, der nicht den Head-Coaching-Job bekommt, und das ist Bevel, weil er ist gerade da, er ist der Interims-Head-Coach und da steht Plant. Die haben andere, wollten sie erstmal als allererstes, das sind Leute zuerst auf der Liste oder vorhin auf der Liste, die sie, und das ist Eric Bieniemy und Robert Saleh. Ich sag dir, die beiden sind, glaube ich, die heißesten Kandidaten in dieser Offseason.
Was glaubst du denn, wer ist für Detroit der passende Mann? Weil da wird es sicherlich ja auch Matthew Stafford wird nicht für immer spielen. Nee. Wer ist da die Defense?
Matt Patricia war defensive-minded.
Ja, aber die so. Defense von Detroit
war auch, ja, Detroit ist auch ein schweres Ort. Wir würden nicht drüber reden, wenn das alles nicht schwere Jobs sind, ne? Weil die haben ihre Headcoaches gefeuert. Wie gesagt, der einzige gute Job hier auf der Liste, finde ich, ist die Los Angeles Chargers. Wo du gleich.
Aber warte mal, nur mal ganz kurz, bevor wir weiterkommen.
Ich weiß es nicht.
Detroit Lions Defense ist dead last. Die ist so schlecht wie die Sicherheit am Kapitol in Washington.
Oh, Alter.
So. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Egal. Also Darrell Bevell wird es nicht machen, weil der hat ja übernommen und war 1-4, nachdem sie ihn rausgeschmissen haben.
Die brauchen Energie in der Defense. Und da, wer passt da perfekt, was ich ganz ehrlich schon gesagt habe? Robert Saleh. Also alle, wie gesagt.
Ich glaube auch, das wäre ein Job. Defensive-minded Head Coach, Robert Saleh.
Und Energie. Du brauchst, ich sag es dir, es färbt ab, wenn dein Head Coach, du weißt, diese Dog Days, im Trainingscamp, in der Saison und so, oh shit, ey, boah, das tut weh. Und wenn dein Head Coach mit jeden Tag Energie bringt, ne, so ein positiver
dein
Mensch.
Head Coach oder dein Cat Coach?
Cat Coach? Was ist ein Cat Coach?
Du hast gerade Cat Coach gesagt.
Nein, Head Coach. So, wenn der jeden Tag Energie bringt, das färbt ab. Ist so.
So, dann lass uns mal zu den Houston Texans kommen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Die haben jetzt ihren GM, Nick Caserio. Einer aus dem Bill Belichick-Tree, genau wie Bill O'Brien, der übrigens zumindest als GM es verdorben hat. Aber man muss sagen, Nick Caserio war natürlich nur kurz mal Offensive Assistant, war aber Director of Player Personnel für 12 Jahre und davor auch nochmal 4 Jahre oder sowas in der Art. Der saß auf der Seite immer, nicht auf der Coaches-Seite, sondern über das letzte Jahrzehnt saß er auf der anderen Seite. Der wird sicherlich eine Menge von eng mit Bill Belichick zusammengearbeitet haben, viel gelernt haben, aber er hat natürlich nie wirklich Entscheidungsgewalt gehabt. So, jetzt ist die Frage, der hat den Job ja auch jetzt nicht umsonst bekommen. Hat er genug gelernt aus dem Fehlern und aus dem Guten von Bill Belichick, oder was glaubst du?
Ja, ich bin ein Riesenfan von sozusagen deine Erfahrungen runtergeben zu der jüngeren Generation oder zu den Coaches oder Spielern. Und das ist ja der Grund, warum jeder Spieler, der neu in die NFL kommt, schnappt dir einen Veteran, der erfolgreich in der NFL ist, und probier alles zu kopieren, weißt du, oder nimm so viel, frag ihn Löcher in den Bauch, probier so viel wie möglich zu lernen, damit du für deine Karriere einfach sozusagen Sachen mitnehmen kannst. Und genauso ist es bei den Coaches. Du hast Mentoren, also du hast, und genauso ist es bei General Managern, Scouting, der einzige im Football-Bereich, würde ich sagen, wo man das nicht machen muss, ist, wenn du ein Besitzer bist, ein Owner, weil dir kann alles scheißegal sein. Bei der Kohle, die du hast, ist dein Team. Aber bei Sachen, wo man sich weiterentwickeln soll, ein Head Coach, General Manager, Player Personal, Scout, Spieler, da denke ich schon auch, dass das abfärbt über die Jahre und man kann viel mitnehmen. Die Frage
aber,
ist
aber,
halt,
aber wen nehmen Sie jetzt? Sie haben geinterviewt, haben drei geinterviewt und einen angefragt. Sie haben Joe Brady, den jungen Panthers Offensive Coordinator, haben Sie geinterviewt. Jim Caldwell, den ehemaligen Lions und Colts Head Coach, haben Sie auch schon. Ich glaube, die müssen ja immer einen schwarzen Head Coach, einen Minority Head Coach musst du interviewen. Ich glaube, das war der, weil ich glaube auch, Jim Caldwell ist einfach over the hump. Dann hatten sie Marvin Lewis, der meiner Meinung nach, der ist ein guter Hauptübungsleiter. Ich sehe es aber auch noch nicht. Und dann haben sie Matt Eberflus.
Eberflus. Weißt du,
der Defense-Koordinator von den Colts.
Ich glaube, das geht noch weiter. Es wird keiner von denen, der jetzt hier auf der Liste ist, weil die haben Nick Caserio gerade am Montag haben die es offiziell gemacht. Und ich glaube, der wird jetzt nochmal einen riesen Einfluss darauf haben, oder? Ich glaube nicht, dass die jetzt die Liste wird noch ein bisschen größer von Leuten, die sie...
Ja, und guck mal zum Beispiel, was mich wundert, wer auf dieser Liste gar nicht drauf ist, ist Brian Daboll, der Offense-Koordinator der Bills.
Warum ist, ja, das? Der ist aber, der ist bei keinem auf der Liste. Ist der irgendwo bei irgendeinem? Ich sehe ihn gar nicht auf
der Liste. Ja, ich sag ja nur, das ist die Liste, die wir hier haben von der National Football League. Warum? Aber wenn du mal da drüben hörst, Brian Daboll ist garantiert ein Kandidat. Der hat 5-mal den Super Bowl gewonnen. Natürlich, er war bei den Patriots, war er ein Defensive Assistant, Wide Receiver Coach. Dann war er bei den Jets Quarterback Coach, Offense Coordinator bei den Browns, Offense Coordinator bei den Dolphins, Kansas City Chiefs Offense Coordinator, Patriots Offensive Assistant, Titans Coach. Bei Alabama war er Offensive Coordinator und Quarterback Coach. Wichtiger Fakt. Und jetzt Offense Coordinator bei den Buffalo Bills. Für mich ist der perfekter Kandidat für den Head Coach Job.
Und ich bin Eric Bieniemy, weil das ist die gleiche Situation, die du kopierst wie bei Patrick Mahomes. Du hast einen sehr dominanten Quarterback, der auch sehr schlau ist, sehr smart ist. Und du musst ihn einfach auch spielen lassen und du brauchst so einen ruhigen, da kannst du so einen ruhigen Offensive-Minded Head Coach reinpacken und sagen, ey, J.J. Watt, ey, Deshaun Watson, auch wenn J.J. Watt weg ist, aber wenn die planen, mit Deshaun Watson in die nächste Saison zu gehen, was ja Stand jetzt trotzdem machen. Das sind ja alles nur Gerüchte. Der wurde auch einfach, aber der wurde noch nicht interviewt.
Eric Bieniemy und Matt Eberflus wären für mich die beiden Kandidaten für die Texans. Wenn du Deshaun Watson behalten willst, wenn du sagst, Deshaun Watson weg, wir holen uns Draftpicks ohne Ende, dann hauen wir auch noch Laremy Tunsil weg, holen uns auch Draftpicks ohne Ende und wir starten den kompletten Rebuild.
Für Deshaun Watson wird eine andere Franchise alles weggeben, was sie haben.
Ja, aber die Frage ist ja auch, willst du denn irgendwo hingehen zu einer Franchise, die alles weggegeben hat und dann bist du wieder in derselben Situation?
Siehst du, deswegen be careful what you wish for.
Weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Das hätten wir vorhin mal machen sollen. Ja. Darüber, welches Team potenziell für Deshaun Watson in Frage kommt. Aber weißt du was? Da haben wir noch Zeit für, da hinzugehen. Lass uns über das nächste Team sprechen. Die Jacksonville Jaguars. Die haben drei Kandidaten Eric Bieniemy angefragt und haben zwei Head Coaches Interviews geplant. Raheem Morris, der Interims Head Coach von den Falcons, und Robert Saleh haben sie auch geplant.
Der von den Jaguars gekommen ist, bevor er zu den 49ers gegangen ist.
Genau. Eric Bieniemy ist requested. So, jetzt natürlich die Frage. Jacksonville Jaguars, dafür müssen wir uns natürlich nochmal die Draft-Order angucken, weil die haben den ersten Pick overall und werden sicherlich mit einem Neuanfang, glaubst du, sie werden Trevor Lawrence draften? Ich glaube schon.
Ich glaube auch, Leute sagen, Justin Fields jetzt war ja ich glaube, das war der Sugar Bowl, das Halbfinale, wo Trevor Lawrence ein schlechtes Spiel hatte und Justin Fields ein besseres. Ich denke aber trotzdem, Trevor Lawrence, was er über die letzten 3 Jahre gezeigt hat, ist, genau.
So,
ist,
pass auf, also, wo ich hingehen will, ist, Jacksonville nimmt also in der ersten Runde einen Quarterback, weil sie fangen von neuem an. Sie glauben wahrscheinlich nicht an Minshew Mania. Sie haben sich Trevor Lawrence neu anfangen. Dann fallen für mich Raheem Morris und Robert Saleh schon aus.
Ja.
Weil dann ist Eric, dann nimmst du einen offensive-minded Coach,
da brauchst du einen Quarterback-Flüsterer.
Genau, das ist entweder, dann nimmst du einen Dable, der hatte Josh Allen, oder du nimmst Eric Bieniemy, der hatte Pat Mahomes. So, boom. Los Angeles Chargers haben, guck mal, geinterviewt haben sie Joe Brady.
Anscheinend ein heißer Kandidat, ne? Obwohl er ja, so viel, dass er noch sehr viel keine Erfahrung hat oder sehr wenig Erfahrung
ja,
hat.
Ja, und vielleicht tue ich ihm Unrecht, weil ich kenne ihn auch
sie
nicht.
Genau, wir kennen sie nicht als Menschen.
Du weißt nicht, welche Energie, wie die auftreten. Ich denke mir immer nur, das ist bei aller Energie, die du hast.
Basierend auf die Fakten, die man weiß.
Genau, und die Erfahrung. Weißt du, es gibt Leute, die sind nur ein paar Jahre älter, aber die haben ganz anderen Erfahrungsstamm und haben eine ganz andere Historie. Seine ist so kurz, dass ich mir denke, selbst wenn er fachlich exzellent ist, fehlt ihm einfach die Erfahrung in der NFL als Headcoach damit zu dealen, wenn ein Veteran reinkommt, der ist 34 und gibt dir ein paar Issues. Der ist älter als du.
Du bist so ein Typ, das hast das Motto, auf alten Schiffen lernt man segeln. So ein Typ.
Nein, das ist nicht korrekt. Aber es gibt junge Coaches, nur bist du jetzt der, warum denke ich an Kasim und Milf Hunter?
Egal. Ich weiß auch nicht.
Warum bringst du den Shit hier wieder rein, ey? Was wollte ich sagen? Nein, aber es gibt ja durchaus junge Coaches, die exzellente Erfahrungen in jungen Jahren gemacht haben. Ich denke zum Beispiel an Kyle Shanahan. Der war auch vor 5 Jahren, war der einfach mal bereit, weil der einen anderen Erfahrungswert in seiner Karriere hatte, hat er andere Erfahrungen gesammelt auf einem anderen Level. Also das würde ich nicht jetzt pauschalisieren, dass mit 31 kannst du nicht bereit sein. Das würde ich nicht sagen. Sean McVay.
Wie alt war er, wo er den Headcoaching-Job bekommen hat? 33? 32?
Weiß ich gar nicht. Aber Sean McVay war nicht viel älter.
Nee, der sah der.
Aber, ist immer und noch das sehr ist. Jung. Der ist immer noch sehr jung. Guck mal, Sean McVay ist 86 geboren. Der ist jetzt 34.
Denn 31?
Der ist jetzt 34.
Ist drei Jahre jetzt da, oder?
Pass auf, war genauso alt. Aber jetzt, der war schon 2008, war der schon bei den Offensive Assistant bei den Tampa Bay Buccaneers und war der Pissboy.
Der Pissboy, so geil.
So, guck mal, da hat der schon NFL-Luft geschnuppert, dann war er bei Florida, dann wieder zurück Washington Redskins 2010 und war dann von 10 bis zu seinem Job 7 Jahre in der NFL, 8 Saisons. Und dann ist er Headcoach geworden, Junge. Da sag ich, hey, der hat fast. Der Typ ist jung, der hat halt schon mit 20, 21 in der NFL angefangen und der hat gesehen, fast ein Jahrzehnt lang, wie gehe ich mit der hat von den Besten gelernt, wie gehe ich mit jemandem um, der sich benimmt wie ein Arsch, wie gehe ich mit Veteranen um, die ein Problem haben und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die unser anderer Kandidat hier, Joe Brady, das hat er alles noch nicht hinter sich. Deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Aber sie haben Joe Brady geinterviewt und das ist der Einzige. Dann haben sie, die anderen haben sie alle angefragt. Eric Bieniemy, Brian Dable, Matt Eberflus, Jason Garrett.
Jason Garrett is back.
Lass uns mal klatschen. Und Brandon Staley, der Rams Defensive Coordinator. So, jetzt ist die
Nummer 1 auf der Liste muss Bieniemy sein, weil die zerstören die Chargers ja die ganze Zeit schon in der gleichen Division. Mit Justin Herbert, einem jungen Quarterback, das ist ja immer noch eine gleiche Situation, der so viel Potenzial zeigt und boah, eine geile Rookie-Saison hatte und jetzt ihn dann noch verknüpfen mit.
Also ich würde sagen, so nice. ein anderer Kandidat ist Brian Dable.
Du bist ein Fan von Brian Dable.
Ich bin ein Fan von ihm. Er also, und Eric Bieniemy.
Ich denke, beim nächsten Team haben die ihn 100% auf der Nummer 1. Die New York Jets. Auch in der gleichen Division.
Von glaubst Buffalo du, Bills. Nur mal, bevor wer ist denn für dich bei den Chargers? Bieniemy ist Bieniemy. Für dich der. Okay, lass uns zum letzten Team kommen, die Jets. die Jets haben completed Eric Bieniemy, ist der einzige, ach nee, und Marvin Lewis, haben sie sich auch schon angehört. Geplant ist, also, ist geplant besser als requested? Ja, geplant ist Robert Saleh. Mhm. So, für die Jets und dann requested Brian Daboll, Matt Eberflus. Genau,
requested ist immer bei den Coaches, die halt noch in der in den Playoffs sind, und geplant ist, dass sie schon einen Termin haben, und aber es ist noch nicht Stand heute dazu gekommen.
Aaron Glenn, der Saints Defensive Backfield Coach, Patrick Graham, Giants Defense Koordinator.
Da ist jeder dabei. Bei den Jets ist jeder, also Jets haben eine lange Liste hier.
Ja, weil die werden es auch am härtesten haben, irgendjemanden zu überzeugen, den Job zu nehmen.
Okay, jetzt zum Abschluss einmal, welcher Job ist der härteste für dich?
Boah, der härteste
ist schwer, das ist Job. Schwer. Ich hab...
Der härteste Job ist nicht Detroit, hast du wenigstens noch Matthew Stafford, Houston mit
Jaguars und bei mir. Aber ist aber nicht,
ich glaube tatsächlich, der Jets-Job ist der schwerste, weil bei Jacksonville hast du den Nummer 1 Pick und kannst dir den Quarterback holen, den du absolut willst. Bei den Jets musst du schon sagen, okay, wir sind an Nummer 2 dran. Wir kriegen vielleicht schon nicht den Quarterback, den wir unbedingt wollen.
Ja, das, genau, das ist gut. Das ist ein guter Punkt.
So, deshalb Jets ist für mich, boah. Und dann auch noch in New York. Aber was New machst York du mit Sam Darnold?
Ich weiß
Guck
es
mal,
nicht.
Pass mal auf. Was hältst du denn davon? Die Jets haben den Second Pick overall, ne? Mhm. Und sie haben natürlich noch Pick Nummer 34. Haben sie auch noch. Und die haben ja zwei First-Round-Pick. Für Adams haben sie auch noch von Seattle einen First-Round-Pick bekommen. Das heißt, stell dir vor, die geben auf, die Jets geben auf, Second Overall, Pick 27 und Pick 34 und Sam Darnold und kriegen dafür Deshaun Watson.
Ach, Deshaun Watson, ich dachte, du gehst jetzt zum ersten Pick.
Die Frage ist, will Deshaun Watson da sein?
Da würde ich sagen, Deshaun Watson, nope.
Hell no.
da bleibe ich in Texas, wo ich das, weißt du, wo ich mich wohlfühle. Nein, da bleibe ich zu Hause. Okay. Es wird eine wilde Offseason, wie jedes
Aber Jahr. Guck mal, was machst du denn da? Bist du durch, wenn du den Jets-Job nimmst? Nimmst du einen Offense oder einen Defensive Guy? Bist du mit Sam Darnold durch?
Ich sag dir eins. Ich glaube, der Head Coach, der sozusagen das Angebot bekommt, das Erste, was ich mache, ich will was schriftlich haben von dem General Manager, was der mit Sam Darnold macht. Weißt du, was ich meine? Weil er hat schon angekündigt. Der hat schon im Interview schon angekündigt, er wird einen riesen Move machen in der Offseason. Was heißt das? Und ja, er das hat angeblich bei Sam Darnold, er wurde ja darauf angesprochen, ist Sam Darnold der Quarterback für die Zukunft? Der hat ja diese typische Antwort gegeben, so mit Open End. Weißt du, was ich meine? Dieses, er ist ein super Quarterback, ein super Charakter, aber, weißt du, was ich meine? Dieses Aber, ich lasse die Tür offen für alles. Diese Standardantwort. Also, mal sehen.
Also, das heißt, sie sind durch mit ihm.
Ich weiß es nicht.
Ja, natürlich.
Und was schade ist, weil, es ist nicht wieder auch eine Situation gewesen, wo nicht Sam Darnold Alleinschuldiger war in diesem ganzen Mess hier.
Ach, natürlich.
So weiß ich, was ich meine. Und das, manchmal hast du einfach Pech als Spieler in der falschen Situation zu sein, im falschen Moment. Und das kann deine Karriere komplett ruinieren. Ist leider so. Ist
ich glaube tatsächlich, die Jets, ne, die werden Resterampe machen müssen.
Was heißt Resterampe?
Resterampe ist, die müssen nehmen, was übrig bleibt.
Also ja, du sagst, der neue Headcoach ist so 10. Wahl,
wenn,
ja?
Wenn du Eric Bieniemy und Robert Saleh, das sind zwei heiße Kandidaten. Nimm die den Job?
No.
Hell no.
No.
So, Brian Daboll ist Bills Offense-Koordinator.
Weißt du, wer das
werden kann? Nimmt der den Job? Oder sagt er, ey, pass mal auf, weißt du was, den Kopfschmerz bleibe ich lieber in Buffalo. Hell no.
Es wird ein Headcoach, der schon mal Headcoach war in der NFL, Jason Garrett, Marvin Lewis, Jim Caldwell, einer von den dreien, Weil kein junger Quarterback möchte in die Zukunft, seine ganze Karriere ist jetzt, das ist ein wichtiges, guck mal, viel oft hast du ja, dass OCs und DCs und Special Teams Koordinatoren Jobs ablehnen, weil sie sagen, es ist nicht der richtige Karrieremove für mich, ich bin noch sehr, sehr jung, ich warte lieber auf die richtige Situation. Das ist ja der Luxus, was die jungen Coaches haben. Da gehe ich nicht in einen Jets-Job rein, bin nach 2 Jahren wieder weg und keiner
mit verbrenne mich.
Nein, das wird einer sein, Jason Garrett, Jim Caldwell, Marvin Lewis, einer von den alten Hasen.
Marvin Lewis.
Ich sag's dir, einer, der Erfahrung hat, kommt rein, weil sie kriegen nicht einen von diesen heißen, jungen Kandidaten. So.
Björn Werner hat's gesagt. Sie kriegen keinen. Wo wir bei den heißen Kandidaten sind, lass uns doch mal über das sprechen, was auf Social Media auf der Football-Bromance-Seite heiß und kontrovers diskutiert wird. Das ist
krass, die Bromantiker geht ab.
Wer wird MVP?
Und wir haben ja da eine Grafik dazu gepostet und boah, geht in den Kommentaren ab und auch die Punkte, was manche Leute bringen, auch bei der Defensive Player of the Year, darüber sprechen wir nächste Woche. Aber jetzt wollen wir mal den MVP-Kandidaten, weil letzte Woche wollte ich das mal ansprechen mit Aaron Rodgers und in den Kommentaren geht schon wieder los, denn die Playoff-Tipps wurden gerade gepostet heute Morgen und weil du die Packers im Finale hast, aber die verlieren, wieder mit einem Smiley-Face. Coach Zume, der Packers-Hasser.
Ich verstehe das gar nicht.
Das ist jetzt ein Running Gag.
Das stimmt doch gar nicht.
Weißt du, was das Lustigste ist? Und das ist das Harte an Social Media. Die Romantiker, die jedes Mal zuhören, die wissen ja, dass das ein Gag ist. Aber die posten das auf Social Media und irgendjemand, der nicht den Podcast hört,
springt drauf, ne? Ja, genau, drauf, ey, Zume. Genau.
Ich schwör's dir, Pisser, das habe ich jetzt schon 50.000 Mal gelesen, auch in meiner Situation. Wenn wir hier was sagen, ist es ein, weißt du, die Bromantiker haben den Kontext, ne, und die verstehen die Situation oder wir hatten eine Chance, unsere Meinung zu verteidigen. Und dann wird es im Internet irgendwie gepostet von irgendjemandem aus dem Kontext gerissen und dann springen die alle auf, die uns nicht mögen und die einfach generell kein Romantiker wirklich sind und springen komplett drauf. Aber ich habe jetzt, wir haben 3 Kandidaten. 3 Kandidaten. Alle anderen sind so Honorable Mention, Deshaun Watson, Josh Allen, Tom Brady. Ey, das sind, weißt du, die haben alle abgeliefert. Aber auf der Quarterback-Position kannst du sagen, dass die Nummer 1 und Nummer 2 Aaron Rodgers und Patrick Mahomes ist und ein Nicht-Quarterback, der beste Nicht-Quarterback, ist einfach Derrick Henry. So, wollen wir mal ganz kurz die Statistiken noch einmal kurz durchgehen für alle und dann will ich hören, wer ist dein MVP? So, Aaron Rodgers hat in 16 Spielen die Packers zu einem 13-3-Rekord geholfen. Er hat das beste Passer-Rating in der NFL, 121,5, unfassbar. Nummer 1 in Touchdown, 48 Touchdowns in der Saison, nur 5 Interceptions, damit wieder wie seine Jahre zuvor immer das beste Touchdown-Interception-Ratio. 70,7 Completion Percentage, Nummer 1 in der NFL, ganz knapp über Drew Brees. Normalerweise ist ja auch immer Drew Brees der Nummer 1. Bei den Yards, Total Yards 4.299, da ist er nur in Anführungsstrichen 7. in der NFL. 268 Yards pro Spiel. Möchtest du Patrick Mahomes oder soll ich weitermachen?
Pat Mahomes in 16 Spielen.
Nein.
Nee, in 15 Spielen. Also er hat ein Spiel weniger gespielt. Weil
das letzte Spiel er nicht gespielt hat. Ja.
Genau.
Was ihm wehtut.
Das tut ihm weh. 108,2 Passer Rating, das ist Nummer 3 in der NFL, 38 Touchdowns, Nummer 4 zu 6 Interceptions. Das heißt, er hat eine Interception mehr und 10 Touchdowns weniger.
10?
10 Touchdowns weniger, er hat ein Spiel weniger gespielt, aber er hat auch eine Interception mehr, obwohl er ein Spiel weniger gespielt hat. Completion Percentage 66,3%, das ist in der Mitte. Aaron Rodgers 70,7. Ihr seht schon, wo ich hingehe. Er hat aber natürlich Yards 4740. Das ist die Nummer 2 hinter Deshaun Watson. Da hat er knapp 500. Ja, gut. Nee, nicht 500, aber 440 Yards mehr als Aaron Rodgers. So, Derrick Henry. Derrick Henry müssen wir nicht drüber sprechen. 16 Spiele, der 8. Running Back, der in der Geschichte der NFL über 2000 Yards gelaufen ist. Nummer 1 in Yards per Game, 17 Touchdowns. 5,4 Yards per Carry. Das ist schon ein mächtiger Badaboom.
Alle drei haben es verdient.
Wer? Also, ich sag jetzt mal was, weil ja auch alle immer, ich bin ja Pat Mahomes Fan, müssen wir gar nicht sagen, obwohl ich ja auch schon wieder gesagt habe, das habe ich am Mittwoch gesagt, wenn ich wählen könnte zwischen Tom Brady in meiner Offense für das, was ich will, oder Aaron Rodgers, würde ich immer Aaron Rodgers nehmen, weil seine Mobilität und seine ganze Attitude, das genau das, ich meine, Tom Brady hat das auch, aber mag Aaron Rodgers, der hat so ein bisschen dieses Arschloch-Gen, aber nicht zu doll. Und ich glaube, mit diesem Jahr hat er bewiesen, also es haben ja immer wieder welche gezweifelt. Dann haben sie ja hochgetradet und Love gepickt. Und das ist seine Antwort. Was die Frage betrifft zwischen Aaron Rodgers oder Pat Mahomes, ist für mich die Sache klar, auch wenn er weniger Yards hat. Er hat mehr Touchdowns, 10. Weniger Interception. Quarterback-Rating ist natürlich dadurch höher, weil er auch über 70% seiner Bälle anbringt und Pat Mahomes 66. Also für mich ganz klar, und wenn du dir anguckst, die Spiele, er hatte ein schwaches Spiel. Und das war in Woche 5 gegen die Bucks, ne? 160 Yards, 2 Interceptions geworfen. Ansonsten zerstört.
Den direkten vielleicht noch was reinschmeißen. Ein MVP, Most Valuable Player. Es ist ja auch so, wie viel besser machst du dein Team? Natürlich Patrick Mahomes, unfassbar. Man sagt ja nicht, dass er schlecht ist. Aber man muss halt auch sehen, den direkten Vergleich, mit welchen Waffen die arbeiten. Da finde ich schon, dass Aaron Rodgers, wenn du jetzt den direkten Duell, du hast die Statistiken, wo Aaron Rodgers schon führt, meiner Meinung nach, auch wenn es ein Spiel weniger ist, wenn er ein paar weniger Yards hat, da hat er schon für mich gewonnen. Und dann nimm mal jetzt einfach die Waffen, die er hat. Devontae Adams war nicht Travis Kelce, bevor er Patrick Mahomes hatte. So. Dann hast du Devontae Adams, wo Aaron Rodgers hat Devontae Adams gemacht, wenn du mich fragst. So, du hast Tonyan, den Titan, der hat 10 Touchdowns. Ich weiß nicht, ob er im letzten Spiel noch einen Touchdown gefangen hatte. Der hat mit normalen Spielern, die hat er zum nächsten Level gebracht, hat alle um sich herum besser gemacht. Und diese Offense ist einfach unfassbar. Patrick Mahomes hat das auch gemacht, aber er hat meiner Meinung nach mehr Waffen. Er hat einen Travis Kelce, der Mismatches kreieren auf der Titan-Position. Er hat Tyreek Hill, Sammy Watkins, Mecole Hardman, da sind ein paar mehr, glaube ich, die ihm helfen können.
Unabhängig davon, guck dir die letzten 6 Spiele, weil es geht ja auch dann immer darum, wirst du zum Ende hin, wirst du schwächer, wirst du stärker, bist du konstant gut. Pat Mahomes in den letzten 6 Spielen, ne? 3, 4, 5, 6. In den letzten 6 Spielen hat er 5 Interceptions geworfen. 3 davon gegen die Dolphins. Ne? 5 Interceptions in den letzten 6 Spielen. Und das war immer noch gut, aber für Pat Mahomes Standard halt nicht Pat Mahomes Standard. In den letzten 6 Spielen Aaron Rodgers 1 Interception geworfen und dazu 4 Touchdowns sind 8, 9 und 6 dazu sind 15 und dann nochmal ein 4er, 19 Touchdowns zu 1 Interception. Jetzt in den letzten 6 Spielen, das heißt Aaron Rodgers ist nach hinten raus, hat er nochmal Geschwindigkeit aufgenommen.
Ja, der ist heiß, er hat eine heiße Phase.
Deshalb, wenn du mich fragst, Pat Mahomes oder Aaron Rodgers? Aaron Rodgers.
Ich auch. Aber jetzt, da ist ja noch ein anderer Spieler.
Jetzt ist da noch Derek Handy. Der es auch verdient hätte. Weil auch der, wenn du dir seine letzten Spiele anguckst, ich nehme jetzt auch mal wieder die letzten 6 wie bei den Quarterbacks, weil wenn musst du schon selben Measure haben. 178, 60, ja, eher durchschnittlicher Tag. 215, 147, 98, 250. Weißt du, totale Dominanz. Nantz.
Und jetzt, guck mal, jetzt stell mal vor, du hättest einen anderen Running Back drinne, der auch durchschnittlich ist. Wären die Tennessee Titans 11-5?
No.
Weil, kannst du dich erinnern, wie viele knappe Spiele die hatten in der Saison?
Ja, shit, das letzte gegen Houston mit dem, obwohl da hat ihm natürlich Brown, der Catch war krass und dann der Doink rein. Das war schon, puh.
Ja, aber erinnere dich mal auch am Anfang der Saison, wie viele knappe Spiele die hatten und wie wichtig das Laufspiel von Derrick Henry war, einfach in der Situation zu sein. Aber ich glaube schon, also dass er für einen Impact hat in diesem Team, dass sie in den Playoffs sind, riesengroß. Riesengroß.
Aber trotzdem, wenn du mich fragst, wer wird dieses Jahr der MVP, auch wenn Derrick Henry eine 2000-Yard-Saison hat und es verdient hätte, ich glaube tatsächlich, du kannst es Aaron Rodgers nicht nehmen.
Ich glaube auch nicht.
Du kannst es Aaron Rodgers nicht nehmen. Der hat, wie gesagt, bis auf ein Spiel hat er total dominiert und zerstört.
Ja.
Ist so.
Also,
MVP ist Aaron Rodgers. Pick
Aaron Rodgers.
Meiner, no ifs, ands and buts.
Meiner ist es auch. Und ich glaube, die
was?
Mehrheit
du warst hatte, doch immer auf dem Pat Mahomes Wagon.
Ja, bin ich auch noch, aber er hat am Ende der Saison hat Patrick Mahomes mich nicht mithalten können. Weißt du, wo ich noch in der Mitte der Saison war? Russell Wilson, der auch 40 Touchdowns hat, Karriere-High, aber der hat irgendwie 10 oder 12, eins von den beiden Interceptions, der hat einfach geslackt, geslackt in Hinsicht auf MVP. Trotzdem hat er eine sehr, sehr gute Saison gespielt, der Russell Wilson, so wie Josh Allen, so wie Tom Brady. Guckt euch das mal alles an. Also das sind schon...
Russell Wilson, 40 Touchdowns, 13 Interceptions. Der hat natürlich 13 doppelt so viele Interceptions. Und auch da, ich nehme mal wieder den Index der letzten 6 Spiele, hat er 3 Interceptions geworfen, ist immer noch 2 weniger als Pat Mahomes, aber auch 2 mehr als Aaron Rodgers. Und, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Touchdowns. Aaron Rodgers hat das Doppelte an Touchdowns geworfen.
Aber guck mal.
Und so 2 Interception weniger.
Ja. So viele Quarterbacks haben statistisch richtig abgeliefert, weil ich weiß nicht, ob das Corona ist, ob das einfach nur, wo die NFL hingeht, ne, dass anscheinend Defense doch im Durchschnitt schlechter geworden ist.
Ja, Corona hat schon.
Weil das ist die in 100 Jahren NFL highest scoring regular season in der NFL mit 12.692 Punkten und 1.473 Touchdowns.
Ja, das ist, dass Corona hat natürlich das seinige dazu getragen. Aber guck mal, der arme Deshaun Watson hat auch über 70% seiner Bälle angebracht. 33 Touchdowns, 7 Interceptions. Deshaun Watson verloren. Will Fuller war viel verletzt. Wen haben sie noch? Stills haben sie gecuttet. Der hat auch brutal abgeliefert und ohne Supporting Cast um ihn rum. Also sind viele Quarterbacks oder einige Quarterbacks, die wirklich abgeliefert haben. Und selbst Tom Brady, musst du sagen, Tom Brady hat auch abgeliefert.
Alle Tom Brady-Hasser, alle Patriots-Fans, die gesagt haben, ja, also Upon, er ist nicht mehr, er ist zu alt.
40 Touchdowns, 12 Interceptions?
In die Playoffs, hat die Buccaneers in die Playoffs geholt und wie viele? 40 Touchdowns und was? Wie viele Interceptions?
12.
Und
in
hat,
den letzten, ja.
Und er ist Vierter in Yards, in Total Yards, korrekt? 4.633.
Der hat in den letzten 6 Spielen, wenn ich wieder mal den 6-Spiele-Index zu Rate ziehen darf, 5 Interceptions und 5, 9, 13, 17 Touchdowns. Also der hat auch Quarterback-Rating 102,2. Der hat auch ein starkes Jahr gespielt. Aber Aaron Rodgers ist meiner Meinung nach über alle anderen NFL-Spieler erhaben und für mich ohne Frage der MVP 2020. So, und für alle, die sagen, ich bin Green Bay-Hasser, eat this. Eat this.
Eat this. So,
Jetzt haben wir immer noch nicht über die, wir sind schon über eine Stunde und wir haben noch nicht mal über die Playoff-Spiele.
Aber wir reden jetzt über die Playoff-Spiele, wollen wenigstens ein paar Sachen ansprechen, die wichtig sind.
Na, wir hetzen da jetzt
nicht durch. Nein, deswegen meine ich, wir können jetzt noch ein bisschen einplanen hier, Leute.
Die Leute bezahlen viel Geld, diesen Podcast zu hören, dann müssen wir denen auch was bieten. Das war natürlich Ironie. Unsere Podcasts sind umsonst. Und nachdem wir ja vergangenen Montag so viel Scheiße abgeliefert haben, da haben uns ja einige auch
rostig,
zerstört. Wir
waren sehr rostig.
Wir wurden ein bisschen zerstört. Scheiße. Und wie können wir auch eine Pause machen zur wichtigsten Zeit der Saison? Liebe Leute, ich sage euch eins. Die Reihenfolge, und ich spreche jetzt nur für mich, nur für Björn, nicht für Björn Werner, wird immer gleich bleiben. Faith, Family, Football. Football wird nie an erster Stelle sein.
Nee, bei mir ist es anders. Bei mir ist immer Familie zuerst.
Ja, bei Björn Werner ist es Family, Faith, Football.
Nee, so, Family, Football.
Okay, guck mal, aber Football ist nicht die Nummer eins, sondern Familie kommt immer davor.
Wir haben kleine Kinder. Wir haben nur so viele Weihnachten mit den kleinen Kindern. Ey, ist mir egal.
Und wir haben auch nur so viele Frauen, nämlich eine oder keine irgendwann.
Aber so, komm.
Lass uns loslegen. Ich hoffe, ihr seid mit der Qualität dieses Podcastes bisher zufriedener. So,
hast du gemerkt, dass es ja nicht nur Wildcard Weekend heißt, sondern dieses Jahr Super Wildcard.
Ja, auch 3 und 3 Spieler haben, das ist super. Sag mal, Björn, weißt du eigentlich, warum das Wildcard-Runde heißt?
Nein, erzähl mal, da haben wir sehr diskutiert.
Pass auf. Eigentlich waren in den Playoffs ja mal ursprünglich nur die Divisionssieger. So, und dann irgendwann durch die Additions von mehr Teams, hat man dann gesagt, es ist ungerade, wir nehmen noch eins mit dazu in die Playoffs, obwohl es nicht Division-Sieger ist, die kriegen sogenannt eine Wildcard. So, dann wurden die Teams immer mehr, die eine Wildcard haben, und deshalb gibt es das Wildcard-Weekend und andere haben sozusagen eine Bye-Week. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich nur noch einer aus jeder Conference weiterkommt und alle anderen, ob sie die Division gewinnen oder nicht, spielen Wildcard Weekend. Aber eigentlich kommt Wildcard von das Team, was keinen Divisionssieg hat, kriegt eine Wildcard und darf an den Playoffs teilnehmen. So.
Aber das wäre natürlich jetzt zu kompliziert, diese Wildcard rauszunehmen, weil das so eingebrandet ist.
Richtig. Wildcard in anderen Sportarten, zum Beispiel für alle Tennisfans da draußen.
Das wusste ich gar nicht, zum Beispiel.
Für alle Tennisfans da draußen oder Golf. Weißt du, manche musst du dich ja für einige Turniere qualifizieren, aber manche bekommen eine Wildcard basierend auf ihrer Herkunft, auf ihrem Alter oder weil sie einfach geile Katzen sind. Ich kann mich erinnern, bei dem Tennisturnier am Roten Baum, als ich in meiner Kindheit war, hat Mansur Bahrami, das war so ein Schnippelkünstler, der hat so absurde Kunsttennis gespielt, der hatte eine Wildcard und war eigentlich in der Rangliste 2967. Er hat eine Wildcard bekommen, glaube ich, immer für dieses Turnier, weil er gut für die Fans war. So, wie dem auch sei. Okay. Indianapolis Colts spielen bei den Buffalo
Bills. Darf ich mal noch eine Sache kurz sagen, bevor wir dann noch unsere Tipps, wir haben ja unsere Tipps schon abgegeben, aber das war sehr interessant, dass in den Wildcard-Spielen haben in den letzten 2 Jahren die Auswärtsteams 6 aus 8 Spielen gewonnen. Also sozusagen das Auswärtsteam ist in den letzten 2 Jahren im Favor sozusagen gewesen. Was ja normalerweise in den Playoffs sehr wichtig ist, das Heimrecht zu haben, weil du denkst, in den Playoffs mit deinen Fans kannst du das gewinnen. 6 of the last 8 NFL Wildcard Games over the past 2 seasons haben gewonnen. Interessant.
Ich würde sagen, dieses Jahr wird es...
Aber lass das kommen. Indianapolis Colts, Buffalo
3 und 3. Dieses Jahr wird 3 und 3.
Mark your words. Die Indianapolis Colts, 11 und 5. Zu Gast bei den Buffalo Bills, 13 und 3. Wir kicken das NFL-Playoff-Wochenende. an. Sagt man, off. Kickt man das auf? Kick it off. Auf.
Es wird auf Pro7.
Pro7, ja, stimmt.
Am Samstag um 18.40 Uhr Football Bromance Party geben. Okay.
Ich freue mich. Es ist schon lange her, dass ich ein Spiel kommentiert habe. So.
Das ist das erste Mal, dass die Colts und die Bills in den Playoffs aufeinandertreffen.
Das finde ich immer, über die ganzen Statistiken, die rausgeholt werden, das macht ja die NFL verdammt gut, ne? Sehr schnell, in wenigen Zeitraum, so unglaublich Statistiken, die haben nie nicht eine Antwort auf irgendwas. Niemals in der Postseason getroffen. Alright.
Wenn man die Headcoach vergleicht, Sean McDermott ist natürlich der Mann, der die Bills nach der langen Durchstrecke, wir erinnern uns vor ein paar Jahren, hat er sie endlich mal in die Playoffs geführt. So, und jetzt haben die echt ein krasses Team am Start. 5 Pro Bowler, Josh Allen, Stephon Diggs, Yardleader, Tremaine Edmonds, Tre'Davious White. Also da ist schon ordentlich was los. Auf der anderen Seite Frank Reich.
Ich liebe den Namen. Zweite Mal in 3 Jahren.
In der Postseason. Defense stark.
Sie haben aber, sie waren noch in der Mitte der Saison die Nummer 1 Defense. Das sind sie nicht mehr. Die sind jetzt so 7 oder 8, ne, wenn du die Total Yards nimmst pro Spiel. Aber sie sind noch sehr stark gegen den Lauf. 90,5 Yards pro Spiel. Lassen sie nur zu, das ist zweitbester in
Nummer
der NFL.
Genau.
Und zweitbeste Jahr in der Franchise von den Indianapolis Colts. Aber pass mal auf. Dadurch, dass natürlich die Patriots schwächer waren dieses Jahr. Und die Bills sehr, sehr heiß. Das ist das erste Mal seit 1995. Das hört sich immer so, da war ich 5 Jahre alt, haben die AFC East gewonnen. Und das erste Mal seit 1991 haben die Buffalo Bills 13 Spiele gewonnen. Seit 1991 war ich 1 Jahr alt.
Das ist krass. Aber es wird ein geiles Spiel, weil hier Strength gegen Strength spielt. Bills Offense Nummer 2. Indianapolis Defense, gerade was das Laufspiel betrifft, Nummer 2 stark gegen den Lauf. Ich bin gespannt, aber die Buffalo Offense ist a load. Die Buffalo Offense,
ist so.
Holy
ist
shit,
so. Alter. Das, wie du es gerade gesagt hast, es wird ein Matchup, starke Defense gegen starke Offense. Aber Buffalo, wenn du den direkten Vergleich machst, sie haben auch keine schlechte Defense. Die Buffalo Bills haben keine schlechte Defense und die Colts haben keine schlechte Offense, aber auch keine Power Offense, die auch so Mittelmaß, ne? Du hast Philip Rivers, das wusste ich auch nicht, der liefert ganz Zeit so, man kriegt es nicht mit. Zum 12. Mal in seiner Karriere hat er über 4000 Passing Yards. Und das ist in der NFL Historie der zweitbeste Wert mit 4000 Passing jetzt pro Saison, wie oft man das geschafft hat in seiner Karriere.
Lass uns doch mal fragen. Erstmal, wer sind die Schlüsselspieler bei den Colts? Klar, Philip Rivers, aber besonders
viel wichtiger.
Meiner Meinung nach das Backfield, Jonathan Taylor, der alle Rookies angeführt hat in Scrimmage Yards, ja unglaublichen Stretch am Ende hatte.
Ist auch 250 Yards, was voll überschattet wurde, weil Derrick Henry
sein
2000-Yard-Ding da gemacht hat mit dem Spiel.
Genau, Jonathan Taylor ist der X-Faktor in diesem Spiel, weil Philip Rivers mit seinem Arm alleine wird es nicht richten können.
Philip Rivers darf keine Turnovers kreieren und das macht er besser in der zweiten Hälfte der Saison als in der ersten.
Und besser als letztes Jahr.
Und das ist das Wichtigste. Sie brauchen das Laufspiel, was du gerade gesagt hast, von Taylor, aber auch Nyheim Hines aus dem Backfield, der Pässe fangen kann. Also diese beiden jungen Spieler brauchen sie, um dieses Spiel zu gewinnen.
Was gut ist, dass T.Y. Hilton jetzt so zum zweiten Teil der Saison, der war ja völlig verschwunden, ne? T.Y. Hilton, dein alter Buddy. Und jetzt ist er...
Kam er zurück,
dann haben sie natürlich noch Zach Pascal. Ich weiß gar nicht, was mit Michael Pittman Jr., ob der ready to roll ist.
Da sehe ich auch mal mehr mit seinem Blog. Er macht ja einen Vlog. Mit seiner jetzt Fiancée, der hat gerade einen Antrag gemacht.
Und was vloggen die? Ist er ready to go?
Den ganzen Alltag, ich habe keine Ahnung, ich weiß, aber ich habe das Gefühl, ich
sehe. Aber du weißt, was er isst, wie viel er genau auf Klo macht, aber nun
was
gut.
Was überinteressant ist, dass mehr und mehr Spieler einfach die Außenwelt mit über Social Media in die Umkleidekabine mitnehmen. Was damals für mich bei 2013, 14, 15
No-Go.
absolutes Tabu war. Absolutes. Da war keine, nein, machst du nicht, kriegst eine Strafe. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist überall so. Du siehst immer mehr aus der Umkleidekabine, immer mehr Leute machen halt, bauen ihr Brand auf, abseits des Feldes mit Social Media und nehmen dann die Fans mit rein in die Organisation. Aber, ja.
Lass uns bei den Colts bleiben. Darius Leonard, der junge Linebacker, 132 Tackles. Einer von vier in der NFL mit 120 Tackles in den letzten drei Saisons. Der Typ ist
ein Monster.
Ist eine Tackle-Maschine. Justin Houston und DeForest Buckner up front. DeForest Buckner, 9,5 Sacks, Teamleader. So, das heißt, diese Defense ist stiff, aber ich glaube tatsächlich, dass...
Und Buckner ist heiß, die letzten paar Spiele ist
der
so.
Der ist die letzten
sehr,
paar Spiele
sehr heiß.
Für mich ist der Kasus Knacktus tatsächlich Jonathan Taylor. Da bin ich gespannt. Lass uns auf die Bildseite gucken.
Na, pass auf, bei den Colts, Pass Rush und Laufspiel.
Richtig.
Die wichtigsten zwei Punkte bei denen. Was sie brauchen, um eine Chance zu haben, dieses Spiel zu gewinnen. So, Buffalo Bills.
Buffalo Bills, Josh Allen, komplettes Breakout-Jahr mit Stephon Diggs, der die NFL mit 127 Catches und 1535 Yards angeführt hat. Most in Franchise History. So, und Josh Allen Nummer 5 in Passing Yards, 4544. Ich weiß, am Anfang, als er so hart angefangen hat, habe ich gedacht, ey, kann der das halten?
Dann hat er einen kurzen Dip, aber
ey,
dann tschuk, ist er wieder steil
jetzt
gegangen.
Schon wieder. So, jetzt, dann hat er natürlich John Brown noch und Gabriel Davis, den jungen Receiver. Cole Beasley ist für mich so ein X-Faktor. Ich weiß aber nicht, der hatte eine Verletzung, ob der spielt. Ich befürchte, glaube ich, nicht. Ich muss mal gucken.
Warte, ich habe extra den Injury Report.
Verdammt, wo
ist der? Ich habe den doch hier irgendwo. Ich habe so viele Dokumente
ich
gerade.
Ich habe ihn.
Hast du ihn?
Ich habe ihn.
Thursday Night Injury Report.
Buffalo Bills. Questionable Cole Beasley. Knie und Stephon Diggs oblique, also seitliche Bauchmuskeln, sind fraglich. Also ich glaube tatsächlich, dass Stephon Diggs mit Bauchmuskeln, Strain oder irgendwas, was immer das auch ist, der wird spielen. Bei Cole Beasley mit dem Knie, weiß ich halt nicht.
Sagen wir es mal so, questionable, gehen wir davon aus, dass sie spielen werden. Doubtful ist, nein.
Zweifelhaft.
Genau, und out ist natürlich direkt raus, aber doubtful ist eher, geht in die Richtung eher sehr wahrscheinlich nicht. Questionable ist eher wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, warum die zwei verschiedene, keine Ahnung. Das ist für mich eigentlich das Gleiche, oder? Questionable und doubtful, keine Ahnung, aber ist so. Aber ich denke, dass beide spielen werden. Das ist das letzte Spiel. Da willst du dir, ja, das kann das letzte Spiel sein, meine ich. Da willst du dir nichts aufheben für irgendwas. Ne? In der Saison
Nein,
ist noch eine ganz andere
Taktik.
Es könnte das letzte Spiel sein. Ist sehr, sehr wichtig. Das ist das Jahr für die Buffalo Bills. Sie brauchen jeden Typen. Und Cole Beasley hatte ja auch seine Karriere heiß. Ne? In Catches 82 und Reception Yards 967.
So. Und pass auf, Herr Werner, da würde ich hinkommen. In der Offense ist der für mich, könnte der X-Faktor sein, weil sie werden garantiert, Stephon Diggs werden sie doppeln.
Müssen sie doppeln. Oder Xavier Rhodes kommt zu seinem, ist zurück in deiner Prime.
Nein.
Die haben zusammen beide, pass auf, aber Xavier Rhodes und Stephon Diggs kennen sich sehr, sehr gut aus deren
Minnesota.
Minnesota.
Nein, trotzdem. Du wirst nicht jemanden, der die NFL in Catches und Yards anführt, wirst du den doppeln, das bedeutet, dass der Nummer 2 oder gerade im Slot, der Slot-Corner, der wird viel One-on-One sein. Und gegen Cole Beasley, der ist, wie sagt man auf Englisch, der ist filthy. Im Slot. Der ist, deshalb für mich der X-Faktor. Ich bin gespannt auf der Defense. Tremaine Edmonds, der Linebacker, ich bin ein großer Fan von ihm. Das dritte Mal in Folge, über 115 Tackles. Tipp, Herr Werner.
Ja, mein Playoff-Tipp kam ja auch schon raus, deiner ja auch. Bei mir denke ich, sie spielen zu Hause die Buffalo Bills. Jetzt in den Playoffs macht es noch weniger Unterschied, einfach weil du kein vollgepacktes Haus hast. Alter, hast du das mit Sean Payton gehört? Warte, kommen wir danach zu. Ich denke, die Buffalo Bills werden trotzdem das Spiel gewinnen, weil sie einfach in der Offense, auch wenn die Defense Punkte zulässt, diese Offense wird die andere generische Offense outpowern einfach. Und ich glaube, die Buffalo Bills werden das Spiel gewinnen.
Ich sag, sie gewinnen das Spiel mit 10 Punkten Vorsprung.
Achso, mit Punkten müssen wir jetzt auch noch?
Nee, das sage ich jetzt einfach.
Achso, okay, gut. Okay, ja, also, ich denke auch,
kommen wir zum nächsten. Buffalo Bills. Die LA Rams.
Ganz kurz, bevor ich den Gedanken, Sean Payton, der hat echt gesagt, sein Plan ist es, oder es wäre geil gewesen, oder hat Leute dazu aufgefordert, lass doch mal 50.000 Fans in die Quarantäne testen und dann in Quarantäne packen, damit wir das Stadion füllen können. Das hat er echt gesagt.
Lass uns doch mal ein Stück Gehirn auf Sean Payton regnen. Egal.
So, weiter geht's. Die Rams, die 10 und 6 Los Angeles Rams bei den Seattle Seahawks, die 12 und 4 sind. Jetzt ist die Frage, die große Frage, spielt Jared Goff auf dem Injury Report und was Ian Rappaport, und er soll angeblich trainiert haben. Er ist rein theoretisch ready to go. Ne, er ist questionable. Die Frage aber ist, ist es der richtige Move, weil seine Throwing Hand, seine Wurfhand, wo er den Ball jedes Mal, jedem Snap festhalten muss, rechten Daumen hat er vor 2 Wochen eine OP, der war gebrochen und dislocated, ausgekugelt. Jetzt ist die Frage, wird er spielen oder wird er nicht spielen? Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich denke, es ist, das ist schon hart, ne? Kannst du das, das ist eine schwere Entscheidung für Sean McVay.
Ey, jeder kennt das, glaube ich. Du kennst das auch, wenn du die Kapsel am Daumen, wenn du dir die wehtust. Ne? Kennst du jeden und weißt, wie lange sowas dauert. Und jetzt stell dir mal, das Ding war dislocated, war raus und gebrochen. Vor 2 Wochen.
Dein Finger Daumen. Tut immer noch weh, mein Mittelfinger, der krumm ist, tut immer noch weh.
Ja, zeig ihn bloß nicht. Aber du brauchst den Daumen natürlich für den Grip. Ich glaube, wenn es geht, wenn er schon trainiert, werden sie es versuchen. Aber ich sehe nicht, dass er ganz der Alte ist und abliefert.
Was ist das Wichtigste, Patrick? Worüber reden wir immer? Was ist das Wichtigste in einem Spiel? Turnovers. Wie gefährlich ist es, wenn dein Daumen, wo du jedes Mal den Ball verteilst, du nimmst den Ball und verteilst ihn, bei jedem Sack, bei jedem Hit, bei jeder Übergabe ist dein Daumen nicht 100% mit dem Grip, dass du den Ball verlieren kannst. Das kann halt ein Killer sein, ne, für ein Spiel. Aber ja, mal sehen. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben den Ersatz-Quarterback, wo ich letztes Mal Woolworth gesagt habe, hier, wie, aber
John Woolworth.
Ja, John Woolford, ne, der letzte Woche seinen ersten Start hatte. Ist natürlich auch eine harte zweite Option, ne, im schlimmsten Zeitraum, ja, wenn alles on the line ist. Aber lass doch mal ganz kurz reingehen in das Spiel. Also ich hab gar nicht realisiert, wie stark eigentlich wirklich die Conference ist. Und ich hatte die Seahawks immer die letzten Jahre schon immer im Hinterkopf. Die sind eigentlich das stärkste Team, aber waren die aber immer gar nicht. Ja? Die haben erst seit letztem Mal, wo die NFC West gewonnen haben, war 2016. Weil da hattest du die Rams, dann die 49ers. Das ist schon eine krasse Division.
Ich bin froh, dass ich dieses Spiel nicht mache. Machst du das Spiel nicht?
Nein. Warum bist du froh, aber dass du dieses Spiel nicht machst?
Weil ich befürchte, dass es nicht gut wird.
Denkst du, das wird so einseitig von den Seahawks?
Nee, vielleicht gar nicht einseitig, aber einfach eine Shitshow.
Ja, weil ich denke aber schon, komm, wir gehen mal auf die Rams-Seite. Sie haben die beste Defense. Sie haben die beste Defense in der NFL, lassen 281 Yards nur zu. Sie haben Aaron Donald, Ja, der Defensive Player of the Year Kandidat ist. Er ist für mich der beste Spieler auf der Defensive Seite in der NFL. Wenn ich einen Spieler mir nehmen muss für meine Franchise, such dir irgendeinen Spieler aus, würde ich immer Aaron Donald nehmen. Dadurch, dass du Aaron Donald in der Mitte hast, hat Leonard Floyd, es hat auch ein Breakout-Jahr. Der hat über 10 Quarterback-Sacks. Weil
der
Aaron
kam
Donald
von den
in der
Bears.
Mitte, genau. Der wurde da aussortiert. Aber wenn du mit jemandem, der Aaron Donald heißt, in der Mitte spielst, der in der Mitte so viel Druck generieren kann und trotzdem Double Teams, Triple Teams bekommt.
Und Michael Brockers ist ja auch noch da.
Genau. Dann kriegst du deine One-on-One-Duelle da draußen und das genau das gleiche war mit Dante Fowler. Kannst du dich noch an Dante Fowler erinnern, letztes Jahr, der von den Jaguars dahin getradet wurde, hat auch sein Breakout-Jahr. Glaub mir, jeder Defense-Man will mit einem Aaron Donald spielen. Jeder. Also, wir haben eine sehr, sehr starke Defense. Wie würdest du die Offense von den Rams, egal, auch sagen wir mal auch Jared Goff, wenn er fit wäre, hundertprozentig, wie würdest du die aber erklären?
Ich,
durchschnittlich. Oder above average?
Also ich glaube nicht, dass du... Es ist natürlich einfach statistisch zu sagen, hey, du hast eine durchschnittliche Offense, wenn du oder andersrum. Du kannst eine durchschnittliche Offense haben, mit 10 und 6 in die Playoffs kommen, aber irgendwas machst du auch offensiv richtig, um 10 Siege zu haben.
Ja,
so,
auf jeden Fall.
Müssen wir nicht drüber reden. Sie machen mehr Yards pro Spiel als die Seattle Seahawks, 377 Passing Game. Jared Goff Quarterback Rating von 90 im Vergleich dazu ist natürlich Russell Wilson Quarterback Rating 105. Auf der Quarterback-Position, wenn du die vergleichst, Goff oder Wilson, müssen wir nicht drüber reden. Running Back, Chris Carson oder Cam Akers. So, da würde ich auch zu Chris Carson tendieren.
Ja, ist aber so. Ist ausgeglichen, oder?
Ist ausgeglichen. Aber Receiver, Cooper Kupp, 92 Catches. Obwohl die haben gutes Tandem in Cooper Kupp und Robert Woods. Auf der anderen Seite Tyler Lockett und DK Metcalf. Offensiv. Also
Cooper Kupp und Robert Woods sind als Tandem eins von zwei Teams, wo beide Receiver jeweils über 90 Catches in dieser Saison haben.
Also ich muss sagen, offensiv ist der X-Faktor natürlich Russell Wilson, müssen wir nicht drüber reden.
Auf jeden Fall. Also defensiv
müssen wir natürlich sagen, die Defense von den Rams ist legit. Die ist legit.
Wir hatten ja drüber gesprochen. Aaron Donald, ich bin seit so ein Fan von Aaron Donald. Er hat in den ersten 7 Seasons die meisten Sacks seit 1982 und im Vergleich zu den ganzen Hall of Famern, Reggie White hat 110 in seinen ersten 7 Seasons. DeMarcus Ware 99,5 und dann kommt Aaron Donald mit 85,5. Er hat Derek Thomas mit einem halben Sack überholt. Haben wir schon öfters mal angesprochen. Aber weißt du was? Die sind alle Edge-Rushers gewesen und er ist ein Interior-Defensive-Lineman. Er ist ein Inside-Defensive-Tackle. Und das ist halt, was es nochmal fünffach so gut macht.
Guck mal, um deine Frage final zu beantworten. Die Rams sind ja Point-Scored, sind sie ranked 22. Yards 11. Und wichtig ist ja, die nehmen ja immer die Yards. Da sind sie ranked Nummer 11. Für mich sind Punkte immer wichtig. Da genau. Sind sie ranked 22. Passing Game sind sie durchschnittlich. Running Game sind sie auch eher in der Mitte anzutreffen. Das heißt, wir haben, aber das Wichtigste sind Punkte. Und ich glaube halt, dass deshalb und auch mit einem angeschlagenen Quarterback sehe ich einfach nicht, dass die Seattle Seahawks zu Hause sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Auch von einer starken Defense. Die Defense der Rams muss 3 Turnovers forcieren, damit sie eine Chance haben können, zu sagen, okay, wir gewinnen das Ding. Seid ihr ganz ehrlich. Weil wenn Woolworth reinkommt, wird's interessant.
Wer gewinnt? Du hast getippt auf die
Seahawks.
Ich auch. Tampa Bay gegen das Washington Football Team. Die Headline, Chase Young, I want Tom. Und ja, hast du Toms Reaktion? Aber hast, doch, 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 doch. du spielst nicht so lange in der NFL wie Tom Brady, und der hat ja darauf reagiert, aber auf seine Art und Weise. Aber auch so einer, der, obwohl du so gut bist und du hast immer den gleichen Rhythmus und du bist erfolgreich, suchst du jedes kleine Biss, um dich immer wieder aufs Neue jeden Tag zu motivieren. Und der hat schon so ein extra, der wird irgendwas Chase Young sagen am Ende des Spiels, wenn die das Spiel gewinnen sollten.
Natürlich. Aber so. ich sag jetzt nur mal so, ich glaube auch gar nicht, dass Chase Young das so gemacht hat wie, ey, ich will Tom Brady, ich fordere dich heraus, sondern, oh geil, ich will Tom Brady, ich will den Goat sacken. Das will ich, es ist in meiner Bucketlist.
Auf jeden Fall, auf
so,
jeden Fall.
Also ist da müssen wir nicht übertreiben. So, über das Washington Football Team müssen wir gar nicht viel erzählen. Die haben den Comeback Player of the Year, meiner Meinung nach, in Alex Smith. Mit ihm sind sie 5-1. Ohne ihn.
Sie haben auch den Head Coach of the Year.
Wahrscheinlich auch. Ron Rivera, in Panthers gefeuert worden und dann die Division gewonnen. 7-9 ist natürlich nicht gut, aber sie hatten eine Quarterback-Controversy. So, jetzt ist...
Pass auf, 7-9. Nochmal eine Statistik hier, die ich auch gesehen habe, mir aufgeschrieben habe. In 438 Spiele müsste hier eigentlich stehen. Von 438 Teams macht keinen Sinn. Aber das Washington Football Team ist 7-9 und ist erst das dritte Team in der Geschichte der NFL, die Division gewonnen hat, die unter 500 ist.
Negative Record.
Genau. Und rat mal, was die anderen zwei Teams damals gemacht haben. Sie haben ihr Wildcard-Spiel gewonnen. Das waren 2010 die Seattle Seahawks und 2014 Carolina Panthers. Rat mal, wer 2014 bei den Carolina Panthers da war.
Ron Rivera.
Krass, oder?
Ja, aber...
Gewinnen sie gegen Tom Brady? Nein. Ich kann es nicht sehen. Obwohl sie die zweitbeste Defense haben. Und die Defensive Line, Montez Sweat, finde ich auch. Jeder redet über Chase Young. Was ist mit Montez Sweat? Auch mega geiler Pass-Rusher. Die als Tandem sind gerade sehr, sehr gut. Chase Young ist natürlich der Rookie. Kriegt noch mehr Hype, weil er spielt auch sehr, sehr gut in seinem ersten Jahr und bringt sehr viel Energie rein. Der rennt da rum und sieht aus wie, weiß nicht, der Predator, ey. Unfassbar, was der für einen Körper baut.
Ja, ich glaube, viele wissen nicht, dass die Washington Defense die Nummer 2 in Yards allowed per Game ist. Und die zweiten im Pass Yards allowed per Game.
Ja, und Points sind sie Vierter. Also in allen Statistiken sind sie sehr, sehr gut in der Defense. Aber das Problem ist halt die Offense, ne? Und Alex Smith ist ja auch
angeschlagen, Wade.
Auch an, genau. Und da ist halt die Frage, wie heißt der? Heineken hatte Mittwoch der Ersatz-Quarterback von denen, weil ja Dwayne Haskins released wurde, ist Heineken der Ersatz-Quarterback.
Heißt er nicht Heineke?
Heineke oder Heineken?
Heineken ist das Bier, Junge.
Ach so, deswegen denke ich daran. Nee, dann heißt der... was ist das für ein alter Herrenbier? Was war das
schon wieder? Ich will den Washington Football Team
ein paar
Props geben, ne? Weil Alex Smith, wie gesagt, wenn er drin ist, sind sie 5-1. 15 Touchdowns, 1745 Yards, gegen 2 Touchdowns. In der Postseason. Ne? Alex Smith, in der Postseason. Und das Washington Football Team hat alle 5 Spiele die letzten Male, als er gestartet hat. 5-mal hat er gestartet, 5 Siege. Das ist schon ganz schön krass.
Ja, aber was das Washington Football Team erreicht hat, wirklich mit den Off-the-Field-Problemen, die Storys, die sie im Team haben, das ist schon eine inspirierende Saison trotzdem für das Washington Football Team, dass die so weit gekommen sind. Und das wäre natürlich der absolute Knüller, wenn die am Wochenende gewinnen werden. Aber man muss auch sagen, Tampa, weil ich habe das Gefühl, viele sagen, ja, die haben sich ja ein All-Star-Team zusammengestellt, ist ja klar, dass die so gut sind. Finde ich nicht, dass es klar ist, weil da sind doch auch andere Teams, die sich auch über die Jahre gutes Talent dahin geholt haben, ne? Patrick Mahomes, guck mal, die haben auch intern die alle zu Superstars gemacht. Oder? Weiß ich nicht, ist das jetzt...
Aber
das,
die haben es halt geschafft, immer wenn du dir die Namen anhörst, ne? Die haben Tom Brady, Gronkowski, Mike Evans, Godwin, Gronk, also es ist schon ein bisschen ein All-Star-Team.
Aber ich war, am Anfang haben die noch alle über Gronk gesagt, ach, der wird gar nichts reißen, und der hat jetzt aber auch schon wieder eine unglaubliche Saison abgeliefert.
Ja, der musste ja auch erstmal wieder in Groove kommen, aber die Offense der Bucks Nummer 3 in Points per Game, und die erlauben kaum Sex. 22 Sex, das sind irgendwie Top 5 in Sex allowed. So, jetzt kommt eine Defense, die Nummer 2 ist und Nummer 6 in Sex. Das wird interessant. Ich sehe nur halt, und die Defense der Bucks ist ja auch nicht schlecht.
Ja.
Gegen die kannst du nicht laufen.
Weißt du?
So, und jetzt ist die Frage, du hast zwei gute Defenses und ein Team, was offensiv Nummer 3 ist und ich weiß gar nicht, Washington, wo sie jetzt ranken.
Da willst du gar nicht gucken. Das ist, ich glaub,
ja, das ist aber das gut. Ist natürlich dann, eins haben wir nicht vergessen, wenn Alex Smith spielt, gewinnen sie Spiele. Aber
Drittletzter. Drittletzter in
genau.
Yards pro Spiel.
Und das ist es, wo ich hingehen will. Ultimativ glaube ich, dass es ein Riesenerfolg ist, dass sie 7-9 sind, in die Playoffs gekommen sind. Aber ich glaube, im Wildcard-Wochenende ist zu Ende.
Sagst du es aus der Maus. Also, ich habe auch auf Tampa getippt. Du tippst auf Tampa.
Eine Stunde 35?
Ja, also heute ist Laberlauch-Modus Deluxe.
Ich habe gesagt,
25, wir haben eine Menge pass auf, in 25 Minuten haben wir unser Call fürs Wochenende.
In 15.
Ach stimmt, in 15. Ich habe gerade auf die falsche Uhr hier unten auf dem Aufnahmegerät. Also drei
gerade
Spiele
müssen die
schnell,
auf uns warten. Es hilft nichts. Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Das Spiel machen das mache ich mit Stecko. Boah.
Das ist ein geiles Matchup
wieder.
Das wird
ein geiles Matchup.
Erinnerst du dich an das letzte Spiel, was die in der regulären Saison hatten, im Overtime, wo die Tennessee Titans auf dem Baltimore Ravens Logo da getanzt hatten und John Harbaugh und Mike Vrabel hatten dann Beef und dann das Spieler hatten Beef und dann ist es alles so, es hat sich nie aufgeklärt so ein bisschen und das ist 100% Thema heute in deren Umkleidekabinen und da wird ein bisschen Beef sein, wenn das Spiel anfangen, ne? Und das ist geil. Das ist perfekt.
Ey, da wird so viel Piss und Vinegar in dem Spiel sein, weil die Titans ja die Ravens auch, die Ravens waren letztes Jahr heiß, sind mit dem Golfkart noch rolling dirty vorm Spiel und dann wurde dieses Laufspiel und diese Offense gestoppt und Derrick Henry ist, glaube ich, über 184 Yards gelaufen und hat sie zersknetzt.
Ja,
so.
Und es kann auch ein sehr schnelles Spiel werden, weil beide Offenses, die Nummer 1 und Nummer 2 in Laufyards sind pro Spiel, ne? Du hast die Baltimore Ravens. Ey. Pass mal auf, hättest du jemals gedacht, ich hätte das nicht gedacht, nachdem ich Michael Vick noch miterleben durfte, ne, wo ich klein war und hab ihn noch gesehen und hab ihn mal auf Man gespielt. Der hatte ja immer den Rekord für die meisten Rushing Yards. Da hat Lamar Jackson ja letztes Jahr gebrochen mit 1206 und dieses Jahr die drittmeisten Yards für einen Quarterback pro Saison ist wieder Lamar Jackson mit diesem Jahr 1005 Rush Yards.
7 Touchdowns. Erster NFL-Quarterback in der Geschichte der NFL mit 1000 Yards, Rush Yards in multiple Seasons. Aber guck mal, nur das letzte Woche.
Geschafft hat, das ist krass.
Pass auf, die Ravens hauen 405 Yards Rushing aufs Brett. Franchise-Rekord. Auf der anderen Seite, die Tennessee Titans, Derrick Henry geht für plus 250 und über 2000 Yards. So, also wir müssen nicht drüber reden. Offensiv, das wird eine geile Kiste. Defensiv, so, Baltimore Ravens Nummer 2
in
Points
allowed
per Game. So, und das ist für mich der Unterschied, weil die Titans Defense ist suspect.
Ist die. Ich habe aber auf die Titans getippt, weil ich einfach denke, das ist das Kryptonit, aber jetzt umso mehr ich darüber nachdenke, habe ich falsch getippt, aber mal sehen. Du hast ja auf die Ravens getippt, ne?
Ich habe auf die Ravens getippt.
Ich habe die Titans zu Hause.
Weil die Titan Defense, Points allowed 24, Yards allowed ranked 28, gegen den Pass 29,
pass auf, die hatten
gegen
Antwort
den Lauf 19.
Sie hatten eine Antwort schon mehrmals gegen Lamar Jackson und seine Offense. Also bin ich mal gespannt. Deswegen habe ich sie
aber
einfach genommen.
Aber ich glaube, es wird im Wildcard-Weekend nicht reichen, weil John Harbaugh und dieses Gedödel auf dem Logo und der Beef, der da war, das letzte Jahr, ich glaube, da wirst du keinen sehen, der auf dem Golfkart Riding Dirty mit einer Sonnenbrille macht.
Glaub ich nicht.
Oh no. Oh no, deshalb gehe ich mit den Ravens.
Ich mit den Titans. Ja, danach haben wir dann die Chicago Bears bei den New Orleans Saints. Das macht der Herr Spengemann und ich dann nach euch am Sonntag.
Erzähl mal.
Da bin ich, was soll ich erzählen? Ich denke, das ist, glaube ich, so eine Kiste wie bei Tampa Bay und Washington Football Team. Ich glaube, Chicago Bears mit dem Washington Football Team, so einer, vielleicht wieder Hass von den Bears-Fans kriegen, aber so most overrated Teams, die in den Playoffs sind, so ein bisschen, weißt du? Die haben aber gekämpft. Und das ist halt, die mit der Defense und Mitch Trubisky, die sind 6-3, wo Mitch Trubisky der Starter war. Und da finde ich auch, muss man ihn auch mal Credit geben, weil der hat so viel Kritik abbekommen von allen auf der Welt. Und sagen Respekt, dass er da zurückgekämpft hat und die sind in den Playoffs. Ist egal, wie du musst in die Playoffs. Du bist in die Playoffs gekommen. Aber.
Ich weiß, er hat 67% seiner Bälle angebracht. Aber das Touchdown-Interception-Verhältnis ist 2-1. Reicht das in den Playoffs? Und nein. Wann seine Interception kommen oder Fumbles sind immer so, jetzt? Im Ernst?
Und da komme ich jetzt zu dem Problem, wenn wir die Matchups direkt vergleichen. Du hast die Saints, brutal gute Defense. Du hast eine sehr gute Defense, die wird diese Offense so viele Probleme bereiten von den Chicago Bears. Und dann hast du aber eine Saints Offense mit Drew Brees, die auch brutal gut ist, gegen eine gute Defense. Aber wenn du die Matchups direkt vergleichst, kannst du nur sehen, dass die Saints gewinnen. Auch wenn Michael Thomas, da ist noch die Frage, wird der spielen, der ist angeschlagen? Ja, die werden alle spielen. Du wirst, und wenn du nur ein bisschen, solange du laufen kannst, rennen kannst, wirst du in den Playoffs spielen. Weil für was sollst du dich sozusagen
aufsparen?
Genau. Es kann das letzte Spiel sein. Ne? Und deswegen denke ich, wenn die Saints die Chicago Bears vernaschen.
Pass auf, ich sag nur eins. Die New Orleans Saints Offense ist besser als die der Chicago Bears. Die Defense der New Orleans Saints ist auch besser als die der Chicago Bears. Es ist so. Insgesamt. Die Chicago Defense stoppt den Lauf, glaube ich, ganz gut, aber ansonsten Points allowed und so weiter und so fort. Die Defense der Saints ist legit. Drew Brees, sorry Matt Nagy, sorry Khalil Mack, sorry Mitch Trubisky, it's not gonna happen. New Orleans Saints.
Ich glaube auch, New Orleans Saints einfach zu stark.
Oh, das nächste Spiel.
Das ist ein Hammer-Spiel. Da hast du deinen Tipp geändert noch gestern in der Late Night Football, vorgestern.
Ich habe meinen Tipp geändert.
Da hast du die Cleveland Browns 11-5 bei den Pittsburgh Steelers, die 12-4 sind. Letzte Regular Season Spiel mit den Ersatzspielern bei den Steelers haben die Browns ganz knapp gewonnen. Jetzt haben sie direkt ihren Rematch in der ersten Playoff-Wochenende. Und das ist geiler geht's nicht, wenn Division Rivalen zweimal im Jahr sich sehen, schon in der regulären Saison und dann in den Playoffs aufeinander treten, weil die kennen sich so gut. Weißt du was? Mason Rudolph und Myles Garrett haben den Beef beseitigt, ne? Bereinigt? Wie sagt man das? Beseitigt? Bereinigt?
Bereinigt.
Nee? Bereinigt. Nimm mal bereinigt. Nach dem Spiel, hast du das gesehen?
Da haben ja, die beiden ja. Was heißt bereinigt? Die haben gesagt, ja. Gutes Spiel, ja, danke, ja, ja, I got a lot of respect for him. Das genau. Ist jetzt
die
auch
die richtigen
eher
Sachen gesagt, die haben für die Medien.
Genau. Aber lass mich bitte mal einmal kurz sagen, die Browns, wir haben drüber gesprochen, ihr Head Coach und Playcaller ist nicht am Start. Kevin Stefanski, Covid. Sie verlieren noch den Assistant, Tight End Coach und noch irgendwie einen DB Coach, Head Coach für das Spiel. Mike Prefer, Special Teams Guy, schon lange dabei. Mach mir keine Sorgen. Playcaller, Alex Van Pelt, der Offense-Koordinator, der DE die Meetings läuft und die Implementation macht. Und es ist Woche 17.
Und Bitonio.
Die Browns Offense, ja, sie verlieren Bitonio natürlich. Pro Bowl Guard. Das ist der größte Verlust, den sie meiner Meinung nach haben. Aber wenn du dir die Offense anguckst, Nummer 3 in der NFL in Rush Yards per Game. So, Steelers Defense ist auch legit, führt die NFL mit 56 Sacks an. Aber die Browns Offense ist auch, glaube ich, in Sacks allowed irgendwie
Sechster in der AFC.
Ach, guck mal.
Das sagt man jetzt nicht viel, weil jetzt haben die nur die AFC genommen. Aber weißt du was, dieses Betonio-Matchup, so ein Spieler und Wyatt Teller ist auch angeschlagen ein bisschen. Du hast auf der anderen Seite hast du Cameron
Hayward und Stephon
in der Mitte.
Stephon Tuitt
in der Mitte und außen natürlich TJ Watt. Und das wird ihm wehtun, weil das sind Monster in der Defensive Line. Laufspiel ist mega gut von den Cleveland Browns, aber die, wenn dir ein Guard fehlt, im Passspiel und im Laufspiel wird es wehtun, wenn die einen Pro Bowl Guard in den Playoffs. Der Typ, wer auch immer der Ersatzspieler der für ihn spielen wird, der wird so die Hosen voll haben. Und ich glaube, das ist das Key Matchup. Das ist das Key Matchup. Für mich. Weil die Offense, die Defense war es auf der anderen Seite, Miles Garrett auch nice, ne? 12,5 Quarterback Sacks, aber die Defense von den Browns ist nicht so gut wie von den Pittsburgh Steelers. Du hast ja gesagt, sag mal, warte, ich beende kurz meinen Tipp. Ja, die Steelers haben aus den letzten 5 Spielen 4 Spiele gewonnen, aber ich denke, sie werden
verloren.
Zusammenreißen.
Verloren.
Oh, sorry. 4 aus 5 verloren. Also die haben sehr schlecht die Saison sozusagen, sie nehmen sehr schlechtes Momentum in die Saison, in die Playoffs. Und ich denke aber trotzdem, weil Mike Tomlin, das sind sehr, sehr viele Spieler, die schon sehr oft in den Playoffs waren, vor allem angeführt mit Big Ben, dass sie sich zusammenreißen und dieses Spiel gewinnen.
Aber pass auf, ich sag dir, die Defense der Pittsburgh Steelers ist legit Nummer 3 in Points Allowed und Yards, aber halt gegen den Lauf sind sie ranked Nummer 11. Und ich glaube tatsächlich, dass die Cleveland Browns einen Weg finden, den Ball zu laufen und dann tatsächlich Play-Action, Tight-Ends, Over-Routes. Ich glaube, sie werden offensiv genügend machen, um punktemäßig mitzuhalten. Denn die Offense der Steelers, Passing-Game sind sie in der Mitte, aber Nummer 1 in Attempts, die werfen den Ball und wollen den Ball einfach nicht laufen. Sie sind dead last im Rush in Rush Yards. Dead last. Und wenn du den Ball nicht läufst, ne? Oder andersrum, wenn es im Passing Game nicht funktioniert, du den Ball nicht laufen willst, ne? Aber auch nicht top of the pops im Laufspiel stoppen bist und dann spielst du ein Team wie die Cleveland Browns, die jetzt ja auch Motivation haben zu sagen, okay, alles klar, wir haben nichts zu verlieren. Erste Mal nach 18 Jahren in den Playoffs. Wir fahren nach Pittsburgh, wir haben sie letzte Woche geschlagen. Ja, war ein B-Team. Fuck it, ey. Jetzt geht's richtig los. Ich sag, das wird das Upset. Und es wird, eigentlich ist kein Upset. Ich glaube, die Steelers verlieren das Ding und haben eine disappointing Season am Ende, obwohl sie 12-4 sind.
Ich hoffe, ihr seid alle stolz auf mich. Wir haben ja wirklich 1 Stunde 50 Minuten und ich muss so dringend auf Toilette pinkeln.
Ach, deshalb hampelst du so.
Und ich bin nicht gegangen. Mann, ey,
hast du mal an Scott Hansen?
Nein, das, was er macht, ist nicht gesund. Was er macht, ist nicht gesund. Ich werde mir niemals ein Beispiel an den
Dehydrieren und viel Salz essen.
Nein, sorry, ey. Also, ich habe schon vieles gemacht und Schlechtes für meinen Körper gemacht, aber sowas mache ich nicht. Einfach, dass ich.
Das tust du deiner Harnröhre nicht an.
Nope.
Deiner Blase.
So, wir müssen gleich weiter. Das war bestimmt hundertprozentig unser längster Podcast-Folge ever.
Cockcast. Was redest du denn?
Was hörst du? Pock-Cast. Nicht was rede ich, was hörst du? Das habe ich gar nicht gesagt. Ey, was ist los mit dir in dieser Quarantäne?
Pock-Cast.
In dem Lockdown. Ja. Pass auf, ich habe noch was Schönes für dich. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, weil er hatte mir heute Morgen geschrieben. Nate Burleson hat auf Instagram confirmed für nächste Woche, für Late Night Football. Wir hatten Ian Rappaport am Start am Mittwoch. Ich habe vergessen, einen Knopf zu drücken. Somit war es nicht im Real Life auf Twitch. Jetzt ist es irgendwie hochgeladen als Upload.
Ey, wie konntest du das
nur
machen?
Lass mich in Ruhe.
Nur Kommerz, du Schwein.
Sei leise. Aber es wird heute Nacht, 22 Uhr, auf YouTube hochgeladen. Und Kay Adams hat gestern in ihre Instagram Live, haben die Bromantiker die darauf angesprochen und sie hat in ihr Instagram Live confirmed, dann habe ich sie angeschrieben, direkt danach, sie hat sofort geantwortet, eure Fanbase ist tremendous, schickt mir eine E-Mail mit Details, ich komme vorbei. What? Ey, wir kriegen die ganzen Leute dank euch hier in unsere Late-Night-Football-Sendung.
Also, so. YouTube einschalten, Ian Rappaport gucken, nächsten Mittwoch Nate Burleson, Woche drauf, Kay Adams. Es geht weiter. Ich würde sagen, Björni, dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert von Chio. Und jetzt darfst du deine blaue Flasche Wasser wieder zurück ins Klo bringen, wo du sie her hast. Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
Viel Spaß und tschö mit Ö.